Crop FM Ausgabe Nummer 528. Wir schreiben den 14. Juni 2024. Mein Gast heute Abend ist Carsten Dresbach und es geht um Spiritismus und den Zirkel ohne Namen. Und auch heute gibt es wieder den CropCom am Start. Einfach auf die Website von CropFM gehen. CropFM.at ist nicht zu übersehen. Einsteigen, Fragen reintippen, vor allem im hinteren Teil der Sendung gehe ich sehr gerne darauf ein. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist eigentlich eh immer offen. Einfach anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Auf der Website von CropFM findet man alles Wissenswerte rund um die Sendungen und die Gäste, deren Adressen, deren E-Mail-Adressen etc. Links auf die Webseiten und zum Beispiel zur heutigen Sendung gibt es wieder eine Bilderseite, auf die wir eingehen werden. Vollständiges Archiv mehr oder weniger, RSS-Feeds und so weiter findet man alles auf cropfm.at. Und natürlich auch den orangen Button mit dem Herz. Ganz, ganz großes Danke an den, die ihn schon verwendet haben, vor allem auch an die, die regelmäßige Spenden eingerichtet haben. Vielen Dank. Und das Coverbild heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Er ist seit über 40 Jahren beruflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner tätiger, gestaltet und produziert Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme. Mehr von seiner Kunst und auch wie man ihn kontaktieren und engagieren kann, findet man auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Ist auch unterm Ankünderbild übrigens immer verlinkt. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Geistreich am Teich 2024, vernetzt, inspiriert und stiftet an. Beginnend am 20. Juni bis einschließlich 23. Juni blinzelt man mit internationalen Referenten und in Kooperation mit dem deutschen Nexus Magazin über den Tellerrand der Konvention. Näheres erfährt man hinter dem Link direkt in der News-Sektion von cropfm.at. Airlines testen Vermeidung von Kondensstreifen. Auf dem Klimaschutzportal kann man da lesen, wie schon seit einiger Zeit bekannt ist, wirkt der Luftverkehr sich neben seinen CO2-Emissionen auch durch sogenannte Nicht-CO2-Effekte aufs Klima aus. Dazu gehören insbesondere auch langlebige Kondensstreifen, die sich in großen Höhen bilden. Unter bestimmten Bedingungen können diese eine große erwärmende Wirkung haben. Und wie gesagt, das DLR, wie schon öfter gesagt, das DLR hat das schon 2007 oder so oder 2009 in einer Modellierung eigentlich herausgefunden. Eine Reihe von Airlines beteiligen sich nun an einem 100-Flüge-Versuch, bei dem diese langlebigen Kondensstreifen durch Anpassungen der Flugrouten vermieden werden sollen. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Carsten Dresbach. Und wir sprechen über den Zirkel ohne Namen. Und im Hintergrund wollte ich euch diese Nummer spielen. Ja, dranbleiben. Carsten Dresbach über den Zirkel ohne Namen. Seit seiner Kindheit interessiert sich Carsten Dresbach für das gesamte Spektrum des Paranormalen, insbesondere für die UFO-Thematik und spiritistische Phänomene. 2007 gründete er den Blog exonews.de. 2013 nahm er an 3 Seancen in Hanau teil und lernte die klassischen Seancenraumphänomene wie fliegende Instrumente, Leuchterscheinungen, Apporte von Edelsteinen und die Phänomene der Tischseancen am eigenen Leib kennen. Und heute ist er wieder mal mein Gast, um uns über all diese Dinge zu erzählen. Hallo Carsten.
Hallo lieber Tarek und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, freut mich sehr, dass du wieder mal dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu plaudern. Vielen bist du wahrscheinlich noch aus deiner aktiven Zeit in der Exopolitik-Bewegung, damals auch zusammen mit Robert Fleischer in Erinnerung. In den letzten Jahren warst du immer wieder auch mit Kai Mügge zu Gast und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir einmal eine Sendung nur mit dir machen, wo wir ich glaube, du warst immer nur mit einem zweiten Gast bei mir, oder? Mit Robert Fleischer und dann mit Kai Mügge.
Das ist genau richtig. Also ich weiß nicht, ob sich wirklich noch einige wenige daran erinnern können, als ich vor über 10 Jahren noch bei Exopolitik aktiv war und ja auch selber Podcasts gemacht habe damals. Aber ja, ich bin jetzt das erste Mal nicht als Sidekick hier in der Sendung, sondern
Sidekick, also würde ich dich nicht bezeichnen in keiner dieser Sendungen. Aber heute wollten wir ganz exklusiv auch über den Zirkel, den du betreibst, sprechen, der zurzeit namenlos ist. Vielleicht bekommt er ja wieder einen Namen. Der ursprüngliche Zirkel, den ihr einmal gegründet habt, vor wie vielen Jahren eigentlich, der Lighthouse hieß?
Ja, das war 2015 und da sind wir zu viert gewesen.
Okay. Und dann hat sich der irgendwie aufgelöst und vielleicht kannst du ein bisschen die Genese des Zirkels ohne Namen uns näher bringen?
Ja, also da muss ich vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen. Ja, bitte. Also wir haben, wie du vorhin schon gesagt hast, 2013 das erste Mal an physikalischen Seancen bei Kai Mügge teilgenommen in Hanau und waren damals so getriggert von dieser Thematik, dass wir selber angefangen haben zu experimentieren. Und also ich bin von diesem Wochenende, das waren 3 Tage, an denen ich dort teilgenommen habe, bin ich nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, also dieses Thema, das ist so faszinierend und ich habe diesen Ruf gespürt, das selbst zu machen und habe sofort ein Kabinett geschneidert. Was das ist, das können wir ja gleich noch ein bisschen näher erläutern. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, selber Sitzungen abzuhalten, Seancen abzuhalten, aber erstmal ohne Kabinett, sondern tatsächlich, wir haben nur am Tisch gesessen und haben für Tischphänomene gesessen. Und das haben wir 1,5 Jahre gemacht, ohne Phänomene. Und nach 1,5 Jahren fing dann der Tisch dann doch tatsächlich an, sich zu bewegen, so wie wir das aus den Sitzungen bei Kai kennengelernt haben.
Also Tischphänomene sind, da sitzen also die Sitter um den Tisch, legen die Hand auf den Tisch, nicht unter den Tisch und auch nicht den Daumen unter dem Tisch, nein, auf den Tisch und hoffen, dass er irgendwann durch die Lüfte schwebt.
Ja, genau. Also diese Vollerhebung, das Schweben des Tisches ist natürlich die, ich sag jetzt mal, die Königsklasse dieser Phänomene. Bei uns fing das dann tatsächlich mit dem Wippen an, hat sich dann aber über die Zeit entwickelt zu Kreiselbewegungen, Stampfen. Er hat sich auf die Tischplatte gedreht, also ist umgekippt, hat sich dann auf die Tischplatte gedreht, hat dann nochmal gekreiselt. Also mannigfaltigste Phänomene. Aber die Vollerhebung haben wir erstmal nicht hinbekommen. Die ist tatsächlich das erste Mal letztes Jahr im Oktober das erste Mal aufgetreten in unseren Sitzungen. Das heißt, wir haben wirklich 10 Jahre gesessen, bis wir die erste Vollerhebung hatten. Naja, auf jeden Fall.
Was ist eine Vollerhebung?
Also die Vollerhebung bedeutet, dass alle Sitzer ihre Hände auf der Tischplatte haben und der Tisch geht dann in die Luft mit allen 4 Beinen und berührt nicht mehr den Boden, sondern er schwebt sozusagen im Raum.
Und was für einen Tisch verwendet ihr da?
Also wir haben angefangen mit einem kleinen Metalltischchen von IKEA. Ein dreibeiniges Tischchen, das hat sehr gut geklappt, nach 1,5 Jahren allerdings.
Aber auch vom Möbel Leinart und so weiter und allen anderen Möbelhäusern, die funktionieren natürlich genauso gut.
Natürlich, also wir sind ja hier nicht im Öffentlich-Rechtlichen, also wir können hier ruhig die Marke nennen, aber ich erwähne das deswegen, weil in der Literatur gibt es ein Medium, das ist die Eusapia Palladino, die konnte nur an Holztischen sitzen, bei ihr haben Metalltische überhaupt nicht funktioniert. Und das wusste ich aber erst hinterher, sodass wir völlig ahnungslos mit einem Metalltischchen angefangen haben. Und das ging dann halt auch wirklich gut. Mittlerweile sitzen wir an so einem großen Plastikgartentisch, an dem auch, ich sag mal, 6-7 Leute Platz finden.
Und wir haben ja auch eine Bilderseite, die ist direkt unter dem Ankündertext zu finden, oder wenn man das jetzt aus dem Archiv hört, eben unter der Sendungsbeschreibung. Und ich glaube, da sieht man diesen Tisch, oder?
Ja, genau, ab Bild 11 hängt das an, da genau, habe ich Bilder aus unserem Seance-Raum.
Genau, da sieht man jetzt also diesen Seance-Raum, in dem ihr sitzt und auf die Geister wartet.
Genau, also das ist jetzt der Tisch, an dem wir aktuell sitzen. Und ja, also wir haben nur zu zweit gesessen, weil es ist gar nicht so einfach, Leute, die sich für dieses Thema interessieren, und dann auch noch begeistern lassen, an solchen Sitzungen teilzunehmen zu finden. Das heißt, wir haben zu zweit gesessen und irgendwann wir haben 2013 angefangen, 2015 hat sich dann eine Freundin gemeldet, die sich für das Thema interessierte. Und mit der haben wir uns dann getroffen. Und das war dann der Startpunkt zur Gründung des erweiterten Zirkels, sage ich mal. Da haben wir erstmal sogar mit 6 Leuten gesessen, 2 sind dann aber relativ schnell abgesprungen, beziehungsweise wir haben dann auch aufgehört, in der Konstellation zu sitzen und haben dann einen Viererzirkel gebildet sozusagen und der ging dann auch ein paar Jahre. Das hat sich dann aber auch hinterher, ja, wie soll ich sagen, auseinandergelebt, ich sag's mal so. Dann haben wir wieder nur zu zweit gesessen und dann kam aber durch einige Fügungen und auch durch die Bekanntschaft zu Uwe und Beate Siegert, die ja auch schon mal hier Gast waren in deiner Sendung, haben wir dann noch ein Pärchen kennengelernt und jetzt sitzen wir zu 5 seit, ich glaube, fast 3 Jahren. Ja. Und das aber alle 2 Wochen nur, also in der vollen Konstellation.
Und ihr wart im April ja Beate und Uwe besuchen in ihrem neuen Domizil in Spanien.
Genau, also die beiden sind ja nach Spanien ausgewandert und da sind wir jetzt das zweite Mal gewesen und natürlich haben wir da auch Sitzungen abgehalten und da habe ich auch 2 Bilder mit hier geteilt, nämlich das Bild Nummer 9, das ist der damalige Seance-Raum bei den beiden in Spanien und dann noch die Apporte, die wir dort erhalten haben, das ist Bild Nummer 10.
Genau. Genau. Und da sieht man also diesen Raum, gibt es ja auch eine Beschreibung auf deine Website ist ja auch verlinkt, transinformationen.de. Dort findet man auch einen ausführlichen Bericht zu diesem dieser Seance. Bocalicious fragt übrigens, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, wie lange dauert so eine Seance?
Das ist unterschiedlich. Das kommt ganz auf die Energie in Anführungsstrichen an, die die Sitzer mitbringen und die dann auf die Phänomenik Auswirkungen haben. Also wir sitzen meistens 1 bis 1,5 Stunden. Es kann aber auch schon mal 2, 2,5 Stunden gehen. Aber im Schnitt würde ich sagen 1 bis 1,5 Stunden.
Mhm.
Ja. Also. So, und auf diesem Bild hier, Entschuldigung, von Uwe und Beate, da sieht man dann, das ist nach der Sitzung aufgenommen, man sieht die ganzen Fokusobjekte, die in dem Raum ausgestellt waren. Fokusobjekte sind Objekte, auf die sich die Geister konzentrieren, beziehungsweise die dann ja physikalische Phänomene manifestieren. Die sieht man hier im Raum verteilt. Also die Spirits haben in dieser Sitzung ganz schön wild mit den ganzen Teilen, die im Seance-Raum gelegen haben, gespielt und die ja praktisch im Raum verteilt. Das sieht man auf diesem Bild da.
Ja, da geht's oft wild zu anscheinend in solchen Seancen.
Ja, das ist richtig. Also bei Uwe und Beate hat mich besonders beeindruckt die fliegende Trumpet. Das, man sieht auch diese Trumpet da auf diesem Bild. Das ist dieses trichterförmige, leicht metallisch glänzende Teil. Das ist eine sogenannte Spirit Trumpet, die in der Historie von den Spirits auch zum Beispiel zum Sprechen benutzt worden ist, wie so ein wie so ein Sprachrohr. Aber diese Trumpet wird auch gerne von den Spirits einfach genommen und dann durch den Raum schweben gelassen, beziehungsweise die Sitzer werden damit auf den Kopf geklopft oder auf die Schulter oder solche Dinge. Und man sieht das dann während der Sitzung, weil an dieser Trumpet kleine Leuchtpunkte befestigt sind, die man dann in dem dunklen Seance-Raum sehen kann. Ja, das ist so eins dieser besonderen Phänomene bei Uwe und Beate, neben den Apporten und der direkten Sprache, das heißt Spirits sprechen direkt im Raum.
Genau, und wir wollen ja heute vor allem dann auch von deinen persönlichen Erfahrungen mit solchen Dingen hören, Dinge, die du also wirklich selbst erlebt hast. Mhm. Aber ihr habt ja unglaubliches Sitzfleisch bewiesen, also wie du glaube ich, jetzt schon erwähnt hast. 1,5 Jahre ohne irgendwas. Also ihr seid da jede Woche oder jede zweite Woche zusammengekommen, habt euch eingestimmt, habt euch in den Seance-Raum gesetzt, den man da in Bild 11 sieht, oder? War das schon dieser Raum?
Nee, das war tatsächlich erst im Wohnzimmer. Also wir haben tatsächlich angefangen, im Wohnzimmer zu sitzen. Das heißt, wir haben dann abends ab 10 Uhr haben wir den Raum abgedunkelt, haben alles aufgebaut und haben dann mit der Sitzung begonnen. Und wir haben tatsächlich 3-mal die Woche gesessen.
3-mal die Woche ohne also da ist nichts passiert, nicht einmal ein kurzes Knurren.
Ja. Naja, also ich sag mal, jetzt im Nachhinein gab es manchmal Knackgeräusche am Tisch, aber du weißt, wie das ist. Das war so leicht und hätte auch einfach von was anderem sein können. Der Tisch hat zum Beispiel in einem kalten Raum gestanden und wenn wir dann ins warme Wohnzimmer gegangen sind, hätte es auch sein können, dass sich der einfach ausgedehnt hat, weil er halt jetzt die Temperatur verändert hat. Also das war alles nichts wirklich Bruchreifes, aber sonst ist tatsächlich nichts passiert. Also wir haben da gesessen, haben zu unseren Liedern gesungen, in den Seancen wird ja immer zu Liedern gesungen, und haben auf die Phänomene gehofft, die dann 1,5 Jahre nicht eingetreten sind, ja.
Und was waren dann die ersten Dinge, die sich eingestellt haben? Was war das? Kannst du das ein bisschen beschreiben, als sich das erste Mal was tat?
Ja,
also nach 1,5 Jahren, 3-mal die Woche sitzen im Stillen.
Ja, nicht im Stillen, wir haben ja gesungen, ne? Also wir haben, also kurz bevor das losging, bevor der Tisch sich das erste Mal von selber bewegt hat, habe ich schon gemerkt, irgendwie hat sich was verändert. Ich wusste aber nicht was. Also wir haben alles wie immer gemacht. Wir haben alles aufgebaut, wir haben unsere Sitzung abgehalten, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, als wäre ein Knoten geplatzt, ohne das wirklich näher beschreiben zu können. Und das haben wir auch besprochen und haben aber gedacht, naja gut, okay, schauen wir einfach, was passiert. Und als wir dann an der besagten ersten Sitzung, wo die Phänomene stattgefunden haben, gesessen haben, haben wir wie immer unsere Hände auf den Tisch gelegt, haben darum gebeten, dass sich der Tisch bewegt, dass die Spirits sich über den Tisch melden und tatsächlich auf einmal, zack, ging eine Seite des Tisches nach oben. Und also wir hatten ja unsere Hände auf dem Tisch, das heißt, es hat keiner angehoben oder irgendwie sowas, sondern er ging wirklich nach oben. Und das war das erste Mal und ich war so begeistert, also ich muss sagen, ich war überwältigt und dann mussten wir die Sitzung tatsächlich erstmal abbrechen. Es ist dann auch nichts mehr passiert. Es ist dann auch erstmal nichts mehr passiert. Also, weil nach 1,5 Jahren, du musst dir das so vorstellen, ich hatte eigentlich immer dass die Gewissheit, es wird irgendwann passieren. Und wir hatten ja auch in dieser Zeit an Sitzungen bei Kai, aber auch bei anderen Medien teilgenommen und uns wurde immer gesagt, macht weiter, das wird schon. Und ich habe das immer gespürt, dass das irgendwann kommen wird. Aber man hat natürlich in anderthalb Jahren dann doch irgendwann mal so das Gefühl so, ob das wirklich so funktioniert. Vielleicht sind wir auch zu wenige oder vielleicht machen wir irgendwas falsch oder man fängt dann doch halt so ein bisschen an nachzudenken, was könnte man anders machen und so weiter. Und wenn dann der Tisch dann auf einmal doch losgeht, dann ja fällt man erstmal aus allen Wolken. Und dann waren tatsächlich meine ersten Gedanken, okay, jetzt bewegt sich der Tisch, was machen wir denn jetzt damit? Wie geht's jetzt weiter? Obwohl wir schon anderthalb Jahre gesessen haben und uns natürlich auch über solche Dinge Gedanken gemacht haben, ist man dann erstmal so perplex, dass es dann doch funktioniert hat und ja, dann ab dann hatten wir praktisch keine Sitzung mehr, wo nichts mehr passiert ist. Also okay, das war wirklich wie ein Knoten, der geplatzt ist.
Okay, das heißt, da bricht wirklich so ein Damm. Also man muss sich erst eintunen. Und bei euch hat das über 200 Sitzungen gedauert quasi.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Und ja, ich kann mir vorstellen, also wenn dann das plötzlich, wie haben die anderen Teilnehmer reagiert?
Also zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch zu zweit. Da haben meine Frau und ich gesessen. Also da waren wir wirklich alleine. Wir haben dann auch...
Wie hat deine Frau reagiert?
Naja gut, die war natürlich genauso begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich. Und das war natürlich der Ansporn, dann tatsächlich auch weiterzumachen. Und wir hatten auch schon vorher von anderen Stimmen gehört, naja, vielleicht seid ihr auch einfach zu wenige, vielleicht reicht die Energie nicht, vielleicht wird das nie was. Ja? Und solche Aussagen sind natürlich sehr schwierig, weil die können sich festsetzen in deiner Einstellung dem Ganzen gegenüber. Also das sollte man... wenn möglich, an sich abperlen lassen. Das haben wir so gut wie es geht auch gemacht. Ja, und wir haben dann letztendlich recht behalten.
Und dann haben sich weitere Sitzer zu euch gesellt.
Genau, eine Freundin, die hatte gesehen, was wir so machen. Ich bin in so diversen Facebook-Gruppen, die sind aber alle privat, wo wir uns vernetzen, also diejenigen, die solche spiritistischen Sitzungen abhalten. Und die hatte das gesehen und hat sich dann bei mir gemeldet, weil sie auch, ich sag jetzt mal, diesen Ruf gespürt hat, an solchen Sitzungen teilzunehmen. Und sie hat sich dafür interessiert, wie wir das machen und so. Und dann ja haben wir uns mit ihr getroffen, um abzuklopfen, ob das passen könnte und so. Und daraus hat sich dann der erste Zirkel ergeben, ja.
Kannst du so ein bisschen beschreiben, welche Phänomene du jetzt in deinem Zirkel oder in euren Zirkeln und auch in anderen erlebt hast?
Ja, also vielleicht fange ich erstmal mit den Phänomenen in unserem Zirkel an. Die sind nicht vergleichbar mit den Phänomenen, die zum Beispiel bei Kai Mügge passieren. Also bei uns ist auf jeden Fall der Tisch sehr, sehr aktiv.
Und es hat auch jemand gefragt, was ihr so singt.
Ja, okay, dann gehe ich erstmal darauf ein. Also wir singen tatsächlich ja Pop-Rock-Lieder. Also Lieder, die jeder kennt, die jeder mitsingen kann, Ohrwürmer. Da ist zum Beispiel ABBA dabei. Da sind
was für Lieder aus super. ABBA ist echt gut. Dancing Queen wahrscheinlich.
Ne? Dancing Queen ist dabei, genau. Solche Dinge, solche Gassenhauer, ne? Solche Stücke, Lieder aus den 60ern, aus den 80ern. Halt, wo man gut mitsingen kann. Und die Zusammenstellung solch einer Playlist ist schon, wie soll ich sagen, gar nicht so einfach, wenn man mit 5 Leuten sitzt, da alle Lieder zu finden, die allen gefallen. Weil die Lieder sollten allen gefallen, sonst ist die Energie halt nicht so gut in der Sitzung. Ne? Und wir singen aber dann nicht den Text mit, sondern wir singen dann nur La 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 oder Summen mit oder solche Sachen. Also solche Lieder singen wir tatsächlich. Es klingt eigentlich, wenn man das von außen hören würde, wie eine Party.
Ja, und ist es halt auch, nur dass halt da auch... Ja. Welche von der anderen Seite mitmachen.
Genau, es ist eigentlich eine Party, in der man die Geister einlädt. Ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich eine Party feiere und lade Leute ein und dann sitzt man nur stumm rum und setzt eine Trauermine auf, dann haben die Gäste auch keine Lust und gehen wieder. Ja, so kann man sich das eigentlich vorstellen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, also unser Tisch ist sehr, sehr aktiv. Wir haben wirklich... mittlerweile tatsächlich jetzt alle Phänomene, die der Tisch so machen kann, von den Wippbewegungen, Stampfbewegungen, er rutscht durch den Raum, er klopft das Alphabet ab, das hat sich auch mit der Zeit und den Jahren entwickelt. Das heißt, wir stellen eine Frage und der Tisch klopft dann einmal wippt einmal für Ja, einmal für A, zweimal für B, dreimal für C und so wird dann ein Wort buchstabiert zum Beispiel. bis hin zur Vollerhebung. Das war, wie gesagt, im Oktober das erste Mal letztes Jahr. Dann haben wir das Phänomen, dass die Musik manchmal anfängt zu leiern. Also wir haben, wir hören unsere Musik über Spotify. Ich habe einen Spotify-Account, darüber wird die Musik abgespielt. Und ich kann mir das auch ehrlich gesagt gar nicht erklären, wie das sein kann, weil das ist ja eine digitale Musik und ich wüsste nicht, wie das leiern kann. Oder hast du da vielleicht eine Erklärung für? Vielleicht weiß ich das auch nicht, aber...
Ja, ich weiß nicht, wie es leiert. Wenn es leiert wie eine Kassette, dann habe ich keine Erklärung.
Ja, es leiert tatsächlich, als ob eine Schallplatte auf einmal langsamer läuft. Und das auf Ansprache. Also wir bitten darum und dann passiert das.
Wobei läuft es konstant langsamer oder...
Also es nicht konstant. Es wird langsamer, dann läuft sie normal, dann wieder langsamer. Manchmal geht die Musik auch ganz aus, wenn wir die Spirits ansprechen. Also, und das ohne Grund. Wir wissen nicht, woran es liegt. Aha. Also, es stoppt auf einmal. Dann haben sich in den letzten paar Monaten Instrumente bemerkbar gemacht, die wir im Raum liegen haben. Also, wir haben zum Beispiel eine große Trommel im Raum liegen, so eine schamanische Trommel. Wir haben auch einen Schellenring im Raum liegen, der hat einmal zweimal sogar mittlerweile schon gerasselt. Wir sehen oft Lichtphänomene, wobei das noch sehr objektiv ist. Ich glaube, objektiv ist das richtige Wort, ne? Also mal sieht's der eine, der andere sieht's nicht. Also es ist noch sehr sporadisch und wird immer nicht immer von allen gesehen.
Dann wäre es eigentlich, dann wäre es eher subjektiv, ne?
Ja, okay, ich verwechsel das immer. Subjektiv ist das Wort. Ja, also was noch sehr subjektiv ist.
Geht ja auch ineinander über, ne? Also.
Ja, genau. Dann haben wir das Phänomen der Transfiguration. Das heißt, ich sitze manchmal im Kabinett als Medium und dann machen wir Fotos vom Medium und auf dem Gesicht des Mediums zeigen sich dann ja sogenannte Extras, so will ich es mal nennen. Auf unserem Instagram-Kanal kann man da einige Beispiele zu finden. Das haben wir aber auch jetzt schon länger nicht mehr gemacht.
Ja, den habe ich auch verlinkt, den Instagram-Kanal.
Genau. Also das sind eigentlich so die Phänomene, die bei uns passieren. Und ich sag mal, die Entwicklung bei uns ist sehr, sehr langsam, aber stetig. So will ich es mal ausdrücken. Und wir sind über jedes neue Phänomen natürlich immer super glücklich. Und ich habe aber auch wieder das Gefühl, genauso wie vor 10 Jahren, als das mit dem Tischbewegung losgeht, dass seit ein paar Monaten irgendwie wieder ein Knoten geplatzt ist und Raum für neue Phänomene geschaffen wurde, so will ich es mal ausdrücken. Also in den letzten paar Monaten ist viel passiert, was die Jahre davor eben nicht passiert ist. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Der Zirkel, den wir gerade haben, ist sehr gut aufgestellt, sehr diszipliniert. Also es wird wirklich versucht, jede Woche zu sitzen. Und das zahlt sich dann aus. Patience pays off, wie Kai auch immer so gerne sagt. Naja, und dann in den anderen Sitzungen mit anderen Medien habe ich alles erlebt, was wir auch schon hier in diesen Sendungen besprochen haben. Ich habe Ektoplasma gesehen im Rotlicht. Ich habe leuchtendes Ektoplasma gesehen in der Dunkelheit. Ich habe Apporte gesehen, wie sie aus der Hand des Mediums erschienen sind, aber auch Apporte, wie sie mit einem Blitzlicht auf einmal im Raum erschienen sind. Ich habe Berührungen erfahren, mannigfaltigste Art. Ich habe fliegende Gegenstände im Raum gesehen, zum Beispiel ein Taschentuch mit Leuchtpunkten drauf, die fliegende Trumpet. Ich habe einen fliegenden Stuhl gesehen, das sieht man zum Beispiel auf Bild 8, da haben wir da die Szene nachgestellt. Das war in einer Tischsitzung in Hanau. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja mal das Bild Nummer 80 anschauen.
Das ist also der Nordraum ziemlich in Hanau. Erstaunlich. Okay, das heißt, dieser Stuhl ist von dem Ort, wo er steht, ich würde mal schätzen, 4-5 Meter auf einen Tisch geschwebt. Wie schnell ist das passiert?
Das wissen wir nicht. Also man muss ja wissen, die Sitzung findet ja immer in kompletter Dunkelheit statt. Bei Kai-Sitzung gibt es noch die Rotlichtphasen, wo man dann
ihr wusstet nur, dass dieser Sessel an diesem Ort gestanden hat und als ihr dann wieder das Licht angemacht habt und das Medium wird da ja gehalten und gut, den anderen Sitzern, den muss man halt trauen.
Ja, nee, Moment, das muss ich ein bisschen klarstellen. Also das war eine reine Tischsitzung. Das heißt, man sieht ja hier die Stühle um den Tisch rum. Da haben wir zu fünft gesessen. Und der Stuhl, der hinterher auf dem Tisch gelandet ist, der stand im Kabinett. Also wir haben am Tisch gesessen, haben eine Tischsitzung abgehalten. Der Tisch hat wieder seine Vollerhebung gemacht, wir hatten auch Lichtphänomene und so weiter. Und man hört ja durch das Singen auch, wo sich die Sitzer aufhalten. Das heißt, wir saßen alle am Tisch. Und irgendwann hörte der Tisch auf, sich zu bewegen, und wir haben weiter gesungen und haben halt gewartet, was jetzt passiert. Und auf einmal merkten wir, da ist was auf dem Tisch gelandet. Und dann haben wir das Licht eingeschaltet und dann stand der Stuhl auf dem Tisch.
Unglaublich.
Ja, also und also ich wüsste nicht, wie da jemand von denen, die in diesem Raum gewesen sind, das hätten machen können, weil wie gesagt, wir haben ja gehört, dass alle am Tisch waren. Plus der Raum, das ist also ein Kellerraum, der ist nicht 2,50 Meter hoch. Und diesen Tisch zwischen uns Tischsitzern zu buxieren und so auf den Tisch zu bringen, ohne dass es einer bemerkt, ist schon bemerkenswert, würde ich sagen. Also das war wirklich ganz, ganz toll.
Ja, es sei denn, zwei der Sitzer sind halt involviert in den Hoax.
Ja, also ich sag mal, ja, wenn einer von draußen jetzt reingekommen wäre in den Raum, wobei das hätten wir gemerkt, weil, ne, also es ist ja ganz dunkel und wenn einer die Tür öffnet, dann sieht man das. Weil
außer außen ist es Raum, auch ganz dunkel.
Ja, draußen den Raum kann man nicht dunkel machen, also ich wüsste nicht wie. Aber da, ich sag mal so, alles was ich erzähle, ne, das sind Anekdoten, das kann man mir glauben oder nicht.
Genau.
Das ist halt das, was ich erlebt habe, ne? Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier euer Jingle zu zitieren. Glaubt, was ihr wollt. Das
ja.
ist ja das Motto der Sendung, ja. Also, ne, das ist zum Beispiel passiert. Genauso ist mal in einer Sitzung ein Buch, was im Raum aufgeklappt gelegen hat, aber auch außer Reichweite von uns Sitzern, während der Tischsitzung auf den Tisch geknallt worden und dann hatte ein Spirit noch seinen Namen reingeschrieben in das Buch. Also das Buch lag dann auf einmal auf dem Tisch. Allerdings ist dieses Buch mit einem lauten Knall auf den Tisch gelandet und da stand dann noch der Name des Geistes drauf, der sich da gemeldet hat. Das war auch sehr beeindruckend. Dann habe ich Porträts im Ektoplasma gesehen. Da habe ich auch ein Bild geteilt. Das ist das Bild Nummer Das Bild Nummer 5, da habe ich das mal versucht, künstlerisch darzustellen, wie das ausgesehen hat. Das heißt, auf dem Medium war, ich nenne es jetzt mal eine Schürze, von Ektoplasma ausgebreitet und darin haben sich Gesichter gezeigt. In dem Fall war das eine Frau, ein älterer Mann und ein Kind.
Das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie absurd diese Phänomene teilweise sind. Also,
ja,
total. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das ist tatsächlich passiert, ist jetzt kein Hoax. Und ich bin da jetzt bewusst jetzt ein bisschen auf diese Thematik auch eingegangen. Also ich glaube nicht, dass du jetzt bewusst schwindelst, aber Schwindel und Hoaxes sind einfach auch irgendwo da immer wieder ein Teil davon und auf das möchte ich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Weil ich finde, das ist ein wichtiger, also wenn man sich ehrlich mit dem Ganzen auseinandersetzt, dann kann man nicht so tun, als würde es das nicht geben. Und es erfüllt vielleicht sogar eine Funktion, wer weiß. Und diese Bilder, also da gibt es ja auch, man kann im Netz suchen, es gibt ja viele auch tatsächlich Fotos von solchen Ereignissen, wo man dann eben sieht, Ektoplasma ist halt dann eine Substanz, weiß der Henker, was das genau ist, weiß nicht, ob man das schon irgendwie chemisch oder irgendwie sonst untersuchen konnte. Ja,
hatte man schon, ja.
Was ist Ektoplasma chemisch?
Also man weiß es auch nach der Untersuchung noch nicht. Also es gibt ein Medium, ich glaube, das war bei Alec Harris, nicht ganz sicher. Das war ein Medium, ich glaube in den 60er Jahren war das, und der hatte regelmäßig Vollmaterialisation in seinen Seancen. Das heißt, die sind aus dem Ektoplasma entstanden, diese Geistwesen, und sind dann tatsächlich autonom im Raum herumgelaufen. Man konnte sich mit denen unterhalten und so weiter. Und eins dieser Geistwesen hat mal erlaubt, ein Stück von dem Ektoplasma abzuschneiden, weil die haben halt auch sehr viel experimentiert. Die hatten auch viele Wissenschaftler in ihren Sitzungen. Und wie gesagt, die haben dann ein Stück von diesem Ektoplasma abgeschnitten, tatsächlich mit einer Schere, das in ein Reagenzglas getan, Stöpsel drauf und haben dann geguckt nach der Sitzung, was das ist. Nach der Sitzung war dann eine Flüssigkeit drin, die war so wie Spucke, würde ich sagen, also eine Flüssigkeit. Und tatsächlich waren dort Körperzellen oder Hautzellen drin. Also es war tatsächlich so, als ob es eine Körperflüssigkeit gewesen ist, wenn ich mich recht entsinne. Also das war eigentlich so die Hauptaussage von damals.
Also hat sich das irgendwie aus dem Medium gebildet?
Es scheint so. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Also
Gott, ist das schräg.
Ich würde sagen, jeder, der behauptet, er weiß, was Ektoplasma genau ist, da würde ich sagen, ja, fragwürdig. Also zumindest rein wissenschaftlich gesehen, ja, glaube ich, wird man nicht sagen können, was das für eine Substanz ist. Zumal, und das ist ein weiteres Phänomen, was ich gesehen habe, diese Substanz auch ihren Aggregatzustand ändert. Und das war in einer Sitzung, bei der ich dabei gewesen bin, da war der Aggregatzustand wechselte von gummiartig zu watteartig zu nebelartig und wieder zurück. Und ich durfte das sogar berühren, beziehungsweise mir wurde das Ektoplasma auf die Stirn gelegt und ich konnte es damit halt ja mit meinem Körper wahrnehmen sozusagen.
Dafür auf die Stirn gelegt, interessant.
Kalt und gummiartig an, ja.
Wieso hast du es dann einfach in die Hand genommen?
Naja, das Medium kam mit dem Ektoplasma in der Hand zu mir hin, hat das auf meinen Kopf gelegt. Das lag dann so auf dem Kopf über die Stirn hinweg. Warum, weiß ich nicht, warum das so gewesen ist, aber man sollte es nicht anfassen. Und aha, auf diesem Weg zu mir sah ich dann auch diese Veränderung des Aggregatzustandes der Substanz. Also ganz faszinierend.
Wieder Bocalicious fragt, ist jedes Phänomen im Dunkeln passiert? Aber du hast gesagt, du hast auch unter Rotlicht solche.
Ja. Nee, ist nicht alles im Dunkeln passiert. Also vieles passiert im Dunkeln, die Berührung zum Beispiel oder das fliegende Taschentuch oder die fliegende Trumpet mit ihren Leuchtpunkten drauf, das ist so in der Dunkelheit, aber ich habe auch viele Phänomene halt im Rotlicht gesehen, wie zum Beispiel diese Gesichter im Ektoplasma, die haben im Rotlicht stattgefunden oder Apporte haben im Rotlicht stattgefunden. Und das Austreten der Steine bei Kai aus den Augen, das ist auch etwas, was im Rotlicht stattfindet. Da haben wir auch schon in der Sendung drüber gesprochen, dass aus Kais Augen oder aus der Nase oder aus den Ohren, aus dem Mund Steine, ja, wie sagt man, materialisiert werden.
Und wir haben auch, also Bild 1, glaube ich, zeigt einen Stein, den ein fast schon bedauernswertes Medium da heraufgewürgt hat.
Ja, genau. Also das war eine Sitzung mit dem Medium Michael Shane aus Amerika. Im Basler Psi-Verein ist das gewesen, in der Schweiz.
Das ist nämlich wirklich ein spitzes Ding. Also das Ding raufwürgen, das ist kein Spaß. Der ist ja riesig.
Man kann sich das auch anschauen. Ich habe ja dir den Link geschickt. Ich habe das damals aufnehmen dürfen.
Ich habe das Video verlinkt. Also wenn man jetzt auf die Bilderseite geht, Bilder zur Sendung unter dem Ankündertext, erster Link. Und das erste Bild, da sieht man einen absurd großen Stein. Und dann ist ein Video verlinkt, ein YouTube-Video, auf dem man sieht, wie heißt der Mann jetzt nochmal?
Michael Shane.
Michael Shane ihn heraufwirkt. Man kann es ja anders sagen.
Ja, und das Besondere dabei ist noch, bevor das Medium ins Kabinett gegangen ist, wurde ihm der Mund zugeklebt. Nee, hat er einen Schluck Wasser genommen in den Mund. Dann wurde der Mund mit einem Klebeband zugeklebt und an der linken und rechten Seite wurde mit einem Edding noch eine Markierung gemacht, die über das Klebeband bis auf seine Wange ging. Das sollte demonstrieren, dass das Medium nicht während der Sitzung irgendwie diesen Klebestreifen abnimmt und den Stein in den Mund platziert und dann das Klebeband wieder drauf tut. Denn nachdem das Medium dann hinterher aus dem Kabinett gekommen ist, war der Mund immer noch verklebt. Diese Kontrollmarkierungen mit Edding waren immer noch an derselben Stelle. Dann wurde das Klebeband abgemacht. Das Medium hat das Wasser ausgespuckt und dann kam dieser riesige Stein aus dem Mund des Mediums. Das war dann ungefähr, ja, ich schätze mal eine Stunde, nachdem die Sitzung angefangen hat. Das heißt, das Medium hat eine Stunde mit zugeklebtem Mund im Kabinett gesessen. Und dann fing da auch das war gar nicht mehr Rotlicht, das war sogar bei Tageslicht, kam dann dieser Stein aus dem Mund des Mediums. Und das ist einfach dafür, um kritischen Leuten zu zeigen, schaut her, wir haben das vorher abgesichert und jetzt kommt dieser Stein raus. Natürlich wird man sagen können, das kann man auch irgendwie hoaxen, ich weiß nicht wie, aber ja. Also das ist einfach so.
Ja, ja, also Stein. Wahrscheinlich kann man wirklich viel hoaxen, wenn jemand diese Dinge wirklich auf sich nimmt. Mondbrötchen hat bei, interessante und irgendwo nahelegende Kommentare, nämlich ich brauche eigentlich keine Beweise von drüben und dann sagt sie später, sehen im Ganzen keinen Sinn. Werden hier vielleicht noch andere Bedürfnisse bedient, fragt sie dann auch noch in diesen Sitzungen. Ja, vielleicht so kurze Zwischenrenommee. Warum macht ihr das? Warum machen Leute wie Michael Shane, warum begeben sich die in der unangenehmen Situation an?
Also ich kann das jetzt nur aus meiner Warte berichten. Bei mir war es so, du hattest ja schon in der Vorstellung gesagt, dass ich mich mit dem UFO-Thema sehr stark auseinandergesetzt habe, was dann in der Mitarbeit bei Exopolitik gemündet ist. Aber auch für andere paranormale Phänomene, wie zum Beispiel den Spiritismus. Und obwohl ich viel gelesen hatte und mich für sehr offen gehalten habe, war ich nach diesem Wochenende in Hanau doch sehr, sehr geflecht und bin als das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich bin da doch als ein anderer Mensch herausgekommen, als ich reingegangen bin. Denn wenn man diese Berührung hat mit diesen Phänomenen und wenn man für sich akzeptiert hat, dass das tatsächlich Kontakte zu einer jenseitigen Welt sind, so will ich es mal ausdrücken, das bringt natürlich das Weltbild ganz schön durcheinander. Und wie gesagt, ich bin eigentlich sehr offen gewesen, war eigentlich auch schon vorbereitet auf das, was da passieren kann und war trotzdem mega geflecht von dem, was da passiert ist. Und ich möchte mal behaupten, dass seit diesem Zeitpunkt meine Weltsicht nochmal eine ganz andere geworden ist.
Das heißt, wenn Mohnbrötchen jetzt schreibt, sie braucht das alles gar nicht, vielleicht weiß sie gar nicht, was ihr entgeht oder was?
Ja, das kann sein.
Naja, aber sein. Neugier kann nicht gefährlich sein, schreibt Mohnbrötchen. Genau, auf das möchte ich heute auch noch zu sprechen kommen. Klar, ne?
Ja.
Es birgt alles auch ein gewisses Risiko.
Ja, okay. Also uns, ich war ja noch nicht ganz fertig. Also
ja,
das
heißt,
mein Weltbild hat sich geändert. In dem Sinne, dass für mich klar ist, dass wenn wir mal diese Welt verlassen werden, das Leben noch weitergeht. Und das nimmt natürlich Angst von einem. Ja, also wenn ich durchs Leben gehe und denke, wenn ich sterbe, bin ich weg und nichts bleibt mehr von mir übrig und das war's dann, dann klammere ich mich natürlich ans Leben und habe Angst davor zu sterben. So denke ich mir das, ja. Und wenn ich aber weiß, es geht aber weiter und ich kann vielleicht sogar mal wiederkommen oder so, dann ändert das die Sicht auf das Leben. Gerade wenn ich auch davon ausgehe, dass ich vielleicht nochmal wiederkomme auf die Welt, auf die Erde, denn dann gehe ich vielleicht auch mit der Umwelt ganz anders um, als wie wenn ich der Meinung bin, okay, wenn ich weg bin, dann ist mir egal, was passiert und was ich hinterlasse, weil ich bin ja dann weg. Ja, also es wird das Weltbild verändert und das ist eigentlich auch so eine Intention für mich, das zu machen, Leuten das zu zeigen, dass es weitergeht nach dem Tod und dass wir tatsächlich Kontakt haben können zu einer jenseitigen geistigen Welt.
Das heißt,
das ist so meine Intention.
Können Menschen an euren, also wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, ja, er würde das auch gerne mal erfahren, kann sich der bei euch melden und dann an so einer Seance teilnehmen?
Also bei uns ist es im Moment noch so, dass wir geschlossen sind. Also wir nehmen eigentlich keine Gäste auf. Und ich sage jetzt eigentlich, weil wir sind mittlerweile so weit, dass wir es schon machen könnten. Also wenn jemand wirklich Interesse hat, dann kann er sich mal melden und dann schauen wir mal, was geht. Und dann kann er vielleicht auch an sie oder er an der Tischsitzung teilnehmen. Aber eigentlich sind wir noch ein Zirkel in Entwicklung und machen das eigentlich noch nicht für öffentliche Sitzungen. Dafür sind wir, ja, wie soll ich sagen, noch nicht etabliert genug. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Aber ja, also man kann sich melden und vielleicht kann man was machen. Also wir hatten auch schon mal Gäste, aber es ist sehr selten.
Mhm. Naja, wenn das Ziel ist, anderen das zu zeigen, dann
ja,
müsst ihr euch irgendwann einmal öffnen. Sonst ist es ja nur dann
das,
doch
das
vielleicht.
Wollen wir auch. Ja. Also das wollen wir auch. Wir wollen uns auf jeden Fall öffnen und auch Gäste einladen. Und was ich auch gerne machen würde, im Sinne von oder im Zuge von Vorträgen, Leuten zu zeigen, wie das geht, wie sie das machen können und zu zeigen, was möglich ist. Und da möchte ich aber auch nochmal sagen, das, was ich hier erzähle und was wir erleben und so, das ist das, was wir erleben. Das ist nicht die Wahrheit, sondern wirklich das, was wir erleben. Das kann sich für andere auch anders darstellen. Das will ich. Und ich will auch keinen ermutigen, das zu machen. Ich will aber auch keinem sagen, mach's nicht, das ist gefährlich oder so. Ja, also, ja.
Das heißt, es gibt eine subjektive Komponente. Und das ist alles auf eigene Gefahr.
Genau.
Also auch der ontologische Schock, der sich vielleicht einstellen könnte.
Ja, natürlich. Also das ist auf eigene Gefahr. Also ich hatte letztens noch ein Gespräch mit jemandem, die hat gesagt, ja, sie hätte aber echt Angst, wenn sie da sitzt, dass sie da berührt wird. Und dann habe ich auch gesagt, dann ist das aber ein gutes Zeichen, dass du vielleicht daran nicht teilnehmen solltest. Weil wenn man mit Angst da reingeht, ist das kein keine gute Voraussetzung, würde ich sagen, für so eine Sitzung.
Das heißt, manche gehen in so eine Sitzung und hoffen, dass nichts passiert.
Nee, also wir hatten uns über das Thema unterhalten. Ich hatte ihr dann erzählt, was so alles passiert. Dann hat sie gesagt, ja, da hätte ich aber Angst, wenn ich da reingehen würde und berührt werden würde. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das dann vielleicht nichts für sie ist. Also man sollte da nicht mit Angst reingehen. Und überhaupt ist, glaube ich, die Intention, mit der man in so eine Sitzung geht, sehr, sehr wichtig. Auch die Intention, die ein Zirkel hat. Also dieser Punkt, dass sich die Weltsicht ändert, der geht ja noch weiter. Also in Sitzungen finden ja auch Heilungen statt. Bei uns jetzt so explizit noch nicht wirklich. Aber in historischen Zirkeln weiß die Historie zu berichten, dass Heilungen stattgefunden haben. Das heißt, Leute sind mit irgendwelchen Gebrechen in diese Sitzung gegangen, haben die Spirits um Heilung gebeten und sind dann geheilt oder zumindest mit gelinderten Symptomen aus diesen Sitzungen rausgegangen. Und das habe ich selber auch in Yuvipi-Zeremonien erlebt, die ich mit Lakota-Indianern abgehalten habe. Und das ist noch ein weiterer Punkt. Ich bin der Meinung, dass das, was wir da machen, in der Natur des Menschen liegt. Also, dass das natürlich ist, der Kontakt zur geistigen Welt. Bloß, dass wir in der westlichen Welt das verlernt und vergessen haben.
Ja, ich meine, das passiert auch zum Beispiel in irgendwelchen Messen von christlichen Sekten, ne?
Ja, da kann das auch passieren, ja. Hm. Der Glaube versetzt Berge, wie man so schön sagt, ja.
Rimsky fragt, ob auch mal versucht wurde, große Objekte zu apportieren, zum Beispiel ein Auto. Hat schon mal jemand einen Porsche apportiert oder einen Ferrari?
Also das glaube ich nicht, weiß ich nichts von, aber es sind tatsächlich auch schon Tiere apportiert worden. Da gibt es das Medium Franciszek Kluski. Das war, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren. In seinen Sitzungen sind Vögel durch den Raum geflogen. Also man hat das gehört und gespürt. Oder es sind, ich glaube, das war ein Bär sogar, der in dem Raum erschienen ist, den man dann am Fell anfassen konnte, den man auch gerochen hat, aber gesehen hat man es nicht. Also man weiß nicht genau, was da wirklich passiert ist, aber das sind, glaube ich, so die größten Objekte, die dann auch noch gelebt haben, ja. Also die haben sich tatsächlich bewegt und man konnte die anfassen und so.
Jemand hat auch jetzt nach dem Ouija, wie auch immer man jetzt sagen möchte. Ouija,
also ich sage
eigentlich Ouija, also das ist ja zusammengesetzt aus dem Wort Oui, dem französischen Wort für Ja und dem deutschen Wort für Ja.
Ja.
Und bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass da meistens Ja-Nein-Antworten gestellt werden. Ihr arbeitet ja ziemlich intensiv mit diesem Ouija-Board. Es gibt auf transinformationen.de auch ziemlich oder regelmäßig, ich sage mal, Transkriptionen solcher Sitzungen,
ja,
die ihr da abhält, wo ihr also Fragen stellt und dann, ich glaube, zu dritt oder was sitzt ihr da am Ouija-Board?
Nee, zu zweit.
Zu zweit und kriegt dann Antworten und du postest das zum Beispiel auch regelmäßig in dieser Facebook-Gruppe.
Ja.
Und man findet, also transinformationen.de ist verlinkt. Da kann man raufschauen, da findet man unzählige solcher, ich sage mal, Session-Berichte. Unter anderem auch zu sehr interessanten Fragen, zum Beispiel über UFOs und solche Dinge, zu denen werden wir halt auch noch kommen. Mhm. Das Ouija-Board. Mhm.
Genau. Das Ouija-Board, also ich sage immer Ouija-Board. Also wir hatten damals, 2013, haben wir uns auch ein Ouija-Board besorgt und haben versucht, ich muss noch anders anfangen. Wir haben eigentlich, bevor wir mit den ganzen Sitzungen angefangen haben, haben wir tatsächlich instrumentelle Transkommunikation, haben dort Experimente gemacht in diesem Bereich. Das heißt, wir haben versucht, über Radiogeräte Kontakt zu Spirits zu bekommen. Instrumentelle Transkommunikation, das ist den Hörern vielleicht nicht bekannt. Das ist ein Begriff, den Professor Senkowski erfunden hat im Deutschen, hat da auch ein Buch drüber geschrieben, Transkommunikation, das ist eigentlich ein Standardwerk zu diesem Thema. Ja, und da geht es halt um die technisch unterstützten Kontakte zur geistigen Welt. Das haben wir probiert und hatten auch da einige Erfolge in Anführungsstrichen, nämlich auch das dass dort das Radio ausging, während wir diese Sitzung in Anführungsstrichen abgehalten haben. Wir haben das dann auch hinterher abgehört, ob sich da irgendwelche Stimmen melden. Das war aber mehr schlecht als recht und war auch immer sehr mühsam. Naja, auf jeden Fall, dann haben wir mit den physikalischen Sitzungen angefangen und haben dann auch uns ein Ouija-Board besorgt und haben versucht, darüber Kontakt herzustellen. Das hat auch nicht funktioniert. Also wir haben da zu zweit dran gesessen, haben unsere Hände auf die Planchette gelegt. Das kann man hier sehen auf Bild Nummer, ich scroll gerade runter, auf Bild Nummer 13. Da sieht man unser momentanes Setting. Das ist unser Ouija-Board mit der Planchette. Das ist dieser Holzzeiger. Haben also unsere Hände darauf gelegt und da passierte nichts. Also es kam nur, also wenn sich die Planchette mal bewegt hat, dann kam nur Kauderwelsch raus. Und ich muss auch sagen, ich bin selber bei diesem Thema Ouija-Board damals sehr skeptisch gewesen. Also ich habe immer gedacht, naja, das ist so leicht, unbewusst die Planchette hin und her zu schieben. Wer weiß, was dabei rauskommt, und bei uns kam halt nichts raus. Dann haben wir es beiseite gelegt und haben es jahrelang nicht mehr benutzt.
Und es gibt übrigens zu dem ganzen Transkommunikationsthema, das war ja, glaube ich, die erste Sendung, bei der du zu Gast warst, damals mit Robert Fleischer im Jahr 2010.
Oh Gott.
Oder? Da haben wir doch über, ich glaube, wir haben da, also die Sendung hieß Exopolitik 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen.
Okay. Jetzt sind wir bei 2024.
14 Jahre her, ja. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Come on.
Nee, also dass wir da über Transkommunikation gesprochen haben, weiß ich tatsächlich.
Ich glaube, wir haben da über Transkommunikation.
Wir haben über viel gesprochen, Tarek.
Wir haben über so viel gesprochen, ja. Ist ja auch egal, ja. Gut.
Also, wie gesagt, also ich bin da skeptisch gewesen und wir haben es beiseite gelegt und haben dann uns mehr auf die Tischsitzung und auf die Kabinettssitzung konzentriert mit den Transfigurationsbildern und so weiter. Wir haben dann aber irgendwann hier angefangen zu renovieren und konnten nicht mehr unsere Sitzung abhalten für eine gewisse Zeit und haben gedacht, ja, was machen wir denn stattdessen? Weil so ganz überhaupt nichts machen wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir uns nochmal das Ouija-Board zur Hand. Und haben dann, das war 2019, mit dem Ouija-Board nochmal angefangen. Und ab der ersten Sitzung, wo wir das gemacht haben, rutschte das Ouija-Board zu den Buchstaben und hat uns Botschaften diktiert. Und das funktioniert dann so, dass wir zu zweit sitzen. Wir sitzen erstmal im Dunkeln, begrüßen die Spirits, also sprechen eine Affirmation, laden die Spirits ein, dann schalten wir das Rotlicht an, legen unsere Hände auf die Planchette und beginnen dann mit der Sitzung und stellen unsere Fragen. Und meistens ist es so, dass sich die Planchette innerhalb der ersten paar Sekunden zu den Buchstaben bewegt und uns erstmal begrüßt und dann die Botschaften buchstabiert. Und ja, wie gesagt, das ist ja seit 2019. Wir haben angefangen, mit einmal im Monat das zu machen. Und weil das aber so gut klappt, haben wir uns seit ein paar Monaten dazu entschieden, das wirklich wöchentlich zu machen. Das heißt, wir sitzen einmal die Woche am Ouija-Board und einmal die Woche am Tisch bzw. im Kabinett. Ja, und wir haben dann am Anfang, als das mit dem Ouija-Board losging, haben wir gar keine speziellen Fragen gestellt, sondern wir haben einfach nur gefragt, habt ihr eine Botschaft für uns? Und dann kamen dann immer so allgemein gehaltene Botschaften durch, im Sinne von, wir freuen uns, dass ihr mit uns Kontakt habt, wir unterstützen euch in euren Sitzungen, ihr seid mehr als eure physischen Körper und achtet auch auf eure Gedanken, denn die kreieren die Realität um euch herum. Solche Botschaften kamen dadurch. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, wurden wir dann ja animiert von den Spirits, Fragen zu stellen. Und das war gar nicht so einfach, denn wir wollten eigentlich immer unvoreingenommen in die Sitzung gehen. Das heißt, wenn wir uns vorher eine Frage ausdenken, so ist zumindest das, so wie ich es mir vorstelle, dann kann man sich ja schon lange Zeit vorher Gedanken über die Antwort vielleicht machen und vielleicht doch irgendwie unterbewusst was schieben. Und um das auszuschließen, haben wir dann vor ein paar Monaten angefangen, zufällig ausgewählte Fragen aus dem Buch Der Geister von Allan Kardec herauszusuchen. Die würfel ich kurz vor der Sitzung ich würfel die aus und schreibe diese Frage auf und nehme die dann mit in den Seance-Raum. Das ist mal ganz kurz vor der Sitzung, sodass wir uns gar nicht viel Gedanken um eine Antwort machen können. Und wir bekommen eigentlich immer sehr erstaunliche Antworten auf diese Fragen.
Warum muss man die Hände auf die Planchette legen? Wenn man einfach sich nur darauf konzentriert und die dann sich von allein bewegt, dann wäre es ja schon viel schwieriger da irgendwie.
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also um mal auf die Tischsitzung zurückzukommen, da haben wir ja auch die Hände auf dem Tisch. Also es muss in Anführungsstrichen scheinbar ein physischer Kontakt zu dem Fokusobjekt hergestellt werden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und in der Historie gibt es auch genug Beispiele, wo sich der Tisch zum Beispiel bewegt hat, ohne dass er berührt worden ist von den Sitzern. Also da gibt es viele Beispiele. Es gibt auch dann Experimente, wo der Tisch in so einem Drahtgestell eingesperrt worden ist, sodass gar keiner auch an den Tisch rankommen konnte. Und dann hat sich der Tisch innerhalb dieses Drahtgestells bewegt. Also praktisch wie so ein Käfig. Ohne dass der Tisch berührt worden ist. Also das gibt's auch. Und vielleicht wird das irgendwann bei uns auch mal stattfinden. Aber im Moment ist es noch so, dass wir irgendwie einen physischen Kontakt zu diesen Fokusobjekten, und in dem Fall ist es dann halt die Plochette, ist, brauchen. Ja, und die Plochette bewegt sich aber sehr, sehr leicht und teilweise sehr zackig, sodass wir fast mit den Händen gar nicht nachkommen. Und sehr, sehr schnell zu den einzelnen Buchstaben, sodass ich fast mit dem Buchstabieren nicht mitkomme. Und wenn das mal passiert, dann wird ein Wort auch schon mal wiederholt. Das ist auch immer ganz interessant. Und wir haben so eine richtige Interaktion über die Plochette mit dem Spirit, der sich da bei uns meldet. Also ganz interessant. Also der Charakter des Spirits drückt sich über die Plochette aus, in der Art, wie sie sich bewegt. Ganz, ganz spannend.
Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, vielleicht kannst du da ein paar der interessantesten Nachrichten, die ihr über diesen sonderbaren Weg übermittelt bekommen habt, kurz zusammenfassend beschreiben?
Ja, also es ist sogar so, dass uns die Spirits mal gesagt haben, also selbst die Spirits sagen, das ist ein bisschen umständlich und eigentlich könnten wir das auch ohne das machen, in Form vom Channeling sozusagen, also dass die Spirits durch das Medium sprechen, was wir auch in unseren Kabinettssitzungen machen. Also ich gehe dann tatsächlich ins Kabinett und channel sozusagen Nachrichten, und auch das, ne? Also wenn man mich vor 15 Jahren gefragt hätte, was hältst du vom Channeling, hätte ich gesagt, naja, gut, wer weiß, ne, was da passiert und so, das halte ich nicht so alles für, nehme ich nicht alles so für voll. Mittlerweile mache ich es selber.
Naja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch, warst du auch schon mal zugegen, als es tatsächlich Phänomene gab, wo sich Stimmen im Raum manifestieren? Direkt, ohne dass das jetzt ein Channel, dass ein sichtbarer Channel da ist?
Ja, also das habe ich in zwei Sitzungen erlebt. Einmal bei dem Michael Shane, über den wir vorhin gesprochen haben, der diesen Riesenstein apportiert hat. Der saß halt mit zugeklebtem Mund im Kabinett und man hörte dann ich glaube, es waren sogar zwei Spirits, reden, und man hörte auch, wie die Stimme sich im Raum bewegt hat. Also die ging tatsächlich im Raum hin und her und hat dann mit uns gesprochen, während das Medium im Kabinett saß.
Mit verklebtem Mund und der Verklebestreifen markiert, sodass man ihn nicht so leicht ab. Okay.
Ja. Genau. Ja, und in den Sitzungen von Uwe und Beate ist das auch passiert. Da ist es aber wohl so, dass die Stimme irgendwie immer noch mit Uwe verbunden ist, also dem Medium verbunden ist, und sich aber aus dem Kabinett heraus bewegt, und man hört also wirklich, wie die Stimme sich im Raum bewegt, aber man weiß, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also die Stimme ist irgendwie noch mit Uwe verbunden. Ach ja, genau, weil die Stimme genauso klingt wie von Uwe. Also das ist Uwes Stimme, aber man hört, sie befindet sich irgendwo anders im Raum. Man weiß aber, Uwe sitzt noch im Kabinett. Und da scheint irgendwie noch eine Verbindung zu bestehen zwischen dem Medium und der Stimme, die da spricht. Und das ist auch, das kennt man auch aus historischen Sitzungen. Das ist so eine, wie nennt sich das nochmal? Das nennt sich, glaube ich, eine Voicebox bildet aus Ektoplasma oder wie auch immer, die mit dem Medium verbunden ist, und die Spirits nutzen da diese Voicebox, um zu sprechen. Also praktisch wie ein verlängertes Organ,
ja, sozusagen, vom Medium. Und wir haben einen Anruf. Ich nehme ihn vielleicht kurz rein, wenn es okay ist für dich.
Gerne, ja.
Hallo.
Ja, hallo. Hallo Tarek.
Hallo. Hallo. Ah, eine bekannte Stimme.
Ja, hallo. Und zwar, ich habe drei Fragen, und vielleicht kann der Thorsten mir die beantworten.
Carsten.
Und zwar, genau, Carsten, sorry.
Kein Problem.
Und zwar, bei meinen Experimenten, also wenn ich selber magische Rituale mache, ist das so, dass schon vor dem eigentlichen Ritual schon Phänomene passieren. Und zwar die Frage, ist das bei euch auch so, dass schon vor der eigentlichen Sitzung etwas passiert und auch vielleicht nach der Sitzung Phänomene auftreten?
Ja, also ja, tatsächlich. Vor den Sitzungen versuchen wir zu meditieren häufig, uns einfach einzustimmen auf die Sitzung. Und ich hatte ja von diesem Phänomen der leiernden Musik gesprochen. Und das ja. passiert tatsächlich schon vor den Sitzungen, bevor wir überhaupt im Seance-Raum sind. Also wir sitzen dort mit geschlossenen Augen, versuchen zu meditieren, versuchen irgendwie den ganzen Alltagsstress abzuwerfen und so weiter. Und tatsächlich passiert dann schon mal, dass dann die Musik schon da anfängt zu leiern. Wie gesagt, das ist digitale Musik. Ich wüsste nicht, wie das gehen kann. Oder ja. der Tisch knackt ganz laut. Wir sitzen dann im Esszimmer und der Tisch fängt dann laut an zu knacken. Das sind so Dinge, die passieren können. Und überhaupt im Allgemeinen, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt und häufig solche Sitzungen abhält, wird man auch im Alltag sehr hellhörig, was solche Dinge anbelangt. Also ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass wir ständig von Geistwesen umgeben sind und die sich auch ständig versuchen zu melden, bloß im Alltag, und wenn man sich dafür nicht interessiert und so, wird das einfach übersehen. Aber man wird halt sehr, sehr ja, hellhörig, was sowas angeht. Also ich glaube, dann erlebt man viel mehr, weil man einfach die Sinne geschärft hat in diese Richtung.
Ja, und ich habe ja sowas ja mitbekommen, also in der Theorie sagt man ja, wenn man mehr Leute hat, sind ja die Phänomene viel präsenter. Und ich wollte dich fragen, hast du auch schon probiert, alleine so Sitzungen zu machen, und sind da auch Sachen passiert oder nur in Gruppen ist das so stark, diese Phänomene?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also wir haben ja angefangen, zu zweit zu sitzen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, einige Stimmen haben gesagt, naja, das wird nicht funktionieren, ihr seid zu wenig, da reicht die ja. Energie nicht. Diesen Stimmen konnten wir eines Besseren belehren, sozusagen. Also das hat tatsächlich okay. funktioniert. Alleine sitze ich nicht für Phänomene. Ich sitze schon alleine, einfach um die Trance zu üben. Also wenn ich ins Kabinett okay. gehe als Medium, dann versuche ich mich in Trance zu versetzen, dann sitze ich schon alleine im Kabinett, das nennt sich Sitting in the Power, und ja. versuche einfach diesen Trance-Zustand herzustellen. Aber da passiert eigentlich nichts Physikalisches, dafür sitze ich dann aber auch nicht. Also dann das mache ich nicht, um da alleine irgendwelche physikalischen Phänomene zu erzeugen. Also ich sag mal so, das ist wahrscheinlich wieder eine Grenze eine Grenze, die wir uns selber setzen, wenn wir sagen, alleine passiert nichts. Aber ich will auch gar nicht, dass was passiert, wenn ich das alleine mache. Also es ist wahrscheinlich möglich, aber
warum willst du das nicht?
Naja, weil
genau, ich das ist auch eine Frage.
Warum ich das nicht will? Ja, weil ich da hat ja keiner was von. Also ich sag mal so.
Ja, du. Du hast was davon.
Ja, nur ich habe was davon. Das ist schon richtig. Aber
es glaubt ja dann wieder keiner.
Das ist ja dann eine Anekdote, die ich dann meiner Frau erzählen kann oder meinen restlichen Zirkelmitgliedern, aber so wirklich hat da keiner was von. Und man muss auch sagen, die Sitzung, das ist ja immer ein Happening oder ein Gemeinschaftsprojekt. Und die Freude, die geschieht, wenn dann, oder die entsteht, wenn ein Phänomen geschieht, überträgt sich auf alle anderen Sitzer und verstärken wieder die Möglichkeit für neue Phänomene. Das heißt, es ist also so eine positiv gelagerte Rückkopplung, um Phänomene zu erzeugen, so will ich es mal ausdrücken. Und je mehr Sitzer, und das zeigt einfach die Erfahrung, desto besser werden die Phänomene. Da ist schon was dran, ja.
Ja, weil ich praktiziere ja komplett alleine, und bei mir die Phänomene, die ihr dort beschreibt, die kenne ich auch bei meinen Experimenten, jetzt mit dem magischen Spiegel, weil da gibt es auch Knallphänomene, Leuchtphänomene, und sogar einmal hat, weil ich habe ja mein eigenes Experimentierzimmer, und meine Mutter, die mal bei mir zu Besuch war, die hat mir dann auch erzählt, dass sie aus dem Zimmer, wo ich war, irgendwie was gehört hat. Ich habe jetzt mein Zimmer nichts gehört, aber die hat wohl Stimmen gehört, die ich aber nicht wahrgenommen habe. Und das sind so immer diese, da hast vollkommen recht, dass es schön ist, wenn man jemanden das bestätigt bekommt. Man kann sehr viel einreden oder auch nicht. Man kann sagen, wie Knallgeräusche kann man jetzt schwer einreden. Aber es gibt so manchmal so Graubereiche. Zum Beispiel, wenn diese Lichtphänomene passieren, da weiß ich jetzt auch nicht, ist das jetzt hellsichtig oder ist das materiell? Da ist es auch ein Punkt. Und jetzt wollte ich fragen, habt ihr schon auch mit Spiegel experimentiert bei euren Sitzungen?
Wieder eine sehr interessante Frage. Also du stellst wirklich sehr gute Fragen. Also, als wir angefangen haben, wurde uns gesagt, stellt keinen Spiegel in dem Raum. Okay. Das öffnet die Türe für dies und das. Will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. So, dann haben wir aber Uwe und Beate kennengelernt und die hatten tatsächlich Spiegel im Zimmer. Weil ihnen gesagt wurde, dass der Spiegel als Türe von den Spirits genutzt werden kann, um in den Raum leichter eintreten zu können. Seitdem haben wir auch einen Spiegel in unserem Seance-Raum. Aber wir experimentieren nicht gezielt mit dem Spiegel. Also der hängt bei uns jetzt einfach, ich sag mal, zur Unterstützung sozusagen, aber wir experimentieren nicht gezielt mit dem Spiegel.
Also, dann danke ich dir schon mal für deine Antwort und ich wollte dich fragen, ist das für dich in Ordnung, wenn ich dich mal anschreibe, dass wir vielleicht mal privat drüber uns vielleicht näher unterhalten, weil ich habe da vielleicht für euch einige Ideen, wie man was das und jenes noch machen könnte. Hättest du Interesse an sowas?
Du kannst mich gerne anschreiben. Die Kontaktdaten sind ja auf dem Blog und da kannst du mich gerne anschreiben, klar.
Ja, gerne. Dann danke ich schon mal für euch und ich wünsche euch eine schöne Sendung und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die tollen Fragen.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Danke, tschüss.
Es ist, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse in deinem Gastinfo-Fenster eingetragen. Ist die noch aktuell?
Warte mal, da gucke ich mal gerade. Ja, gucke ich gleich. Also muss ich mich jetzt durchklicken. Aber ja, die wird schon noch aktuell sein, ja. Ich gucke aber gleich nochmal. Ansonsten
cas-ina@yahoo.de.
Nee, die ist nicht mehr aktuell. Also am besten schreibt man mich.
Dann schick mir einfach schick mir einfach die aktuelle E-Mail-Adresse, dann bessere ich die aus, damit ich die Leute auch kontaktieren können. Ja.
Und wie gesagt, auf unserem Blog, da sind ja ist der Instagram-Account verlinkt und auch ein Telegram-Account und da kann man mich auch auf jeden Fall erreichen. Die sind beide aktuell.
Genau, und ist auch beides. Ja gut, aber es hat nicht jeder. E-Mail ist einfach trotzdem die beste Art.
Ja, ich weiß, du bist E-Mail-Fan.
Naja, es ist halt nicht jeder in allen möglichen Social-Media-Dingen und ich finde es absolut nachvollziehbar und E-Mail ist einfach, man schickt halt einfach eine E-Mail. Also ich sehe da überhaupt keinen Sinn darin, tausende Arten zu haben, zu kommunizieren. Wir haben schon eine. Aber okay, soll jeder machen, was er will.
Das waren tolle Fragen.
Das waren super Fragen für dich, ja. Der Herr hat eh auch schon mal angerufen, schon öfter eigentlich. Ich wollte ihn auch noch fragen, was für ein Spiegel er da meint, ob er da einen Koseref-Spiegel oder irgend sowas meint, aber wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich irgendwann anders.
Ja, er hat ja gesagt, er arbeitet magisch und das machen wir ja nicht. Also unsere Settings sind ja also erstmal ausgerichtet nach den Sitzungen, die Kai abhält. Und Kai hält sich im Grunde auch an die Sitzungsabfolgen beziehungsweise an das Setting, so wie es vor 100 Jahren im deutschen Experimentalspiritismus gemacht worden ist. Das heißt, es gibt ein Kabinett, es gibt Rotlichtphasen, das Medium wird gehalten, es wird gesungen. Das sind alles Punkte, die es schon vor 100 Jahren im deutschen Experimentalspiritismus gab. Und so machen wir das auch. Also wir haben angefangen, indem wir eigentlich diese Sitzung kopiert haben und uns einfach in dieses Setting begeben haben, um zu gucken, was passiert.
Ja, okay. 3R78 schreibt, Frage an Herrn Dresbach. In meiner Astralreisegruppe wird gesagt, Ouija-Sitzungen machen Fremdbesetzungen und sollten daher vermieden werden, da potenziell gefährlich. Stimmt das?
Das weiß ich nicht. Ganz, ganz ehrliche Antwort.
Bist du besetzt?
Also, nein, ich glaube nicht. Also es ist gerade über das Ouija-Board und ich glaube, da haben die Medien und Kinofilme und so haben da einen ganz großen Beitrag zu geleistet. Gibt es sehr, sehr, sehr viele negative Informationen und Ängste. Wir sind da ganz unbefangen herangegangen und wir eröffnen unsere Sitzung ja immer mit einer sogenannten Affirmation, indem wir um geistigen Schutz bitten und um Kontakt zu Geistern, die uns wohlgesonnen sind. So in der Art sind die Affirmationen. Und dementsprechend gehen wir davon aus, das kann man jetzt vielleicht sinnig halten oder nicht, gehen wir davon aus, dass sich auch nur solche Geister melden. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Intention ist, glaube ich, auch sehr wichtig, mit der ich in so eine Sitzung gehe. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt in so eine Sitzung gehe am Ouija-Board und frage, die Spirits, sagt mir doch mal bitte die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Oder sagt mir mal bitte, was die und die Person von mir denkt. Weil ich interessiere mich für die und dann kann ich mich irgendwie bei ihr beliebt machen oder so. Ich glaube, mit solchen Intentionen zieht man auch Spirits an, die einem dann sagen, was man hören will. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ich glaube, die Intention spielt da eine sehr wichtige Rolle. Und in unseren Sitzungen, wir stellen im Grunde nur Fragen, die für die Allgemeinheit vielleicht von Interesse sind. Also wir stellen gar keine persönlichen Fragen. Das Maximale, was wir stellen an persönlichen Fragen ist, was können wir an unserem Setting ändern oder was können wir machen, um die Kontakte zu verbessern? Aber wir stellen gar keine persönlichen Fragen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass ich mich da auch so sicher fühle und dass in den ganzen Jahren, wo wir das jetzt machen, nie irgendwas Seltsames durchgekommen ist oder wir zu irgendwas angehalten worden sind von den Spirits, so unter dem Motto, macht bitte jetzt das und das oder so. Und ja, Besetzung oder Besessenheit habe ich in dem Kontext auch noch nie gehört.
Auf Holz klopfen, dass es so bleibt. Vielleicht kommen wir jetzt so zu ein paar der interessantesten Durchsagen, die ihr da so auf Fragen erhalten habt. Also wie gesagt, auf eurem Blog Transinformationen findet man diese Menge von Transkriptionen und immer die Fragen und dann in All Caps die Antworten.
Genau, also ich hatte ja vorhin erklärt, dass wir zufällig ausgewählte Fragen aus dem Buch von Allan Kardec mitnehmen. Allan Kardec ist ein Brasilianer gewesen im 19. Jahrhundert, der sich für den Spiritismus interessiert hat und den Kardiakismus gegründet hat sogar. Das heißt, es hat sich eine richtige religiöse Bewegung in Brasilien aus dieser Beschäftigung mit dem Spiritismus entwickelt. Aber er hatte viele Fragen an die geistige Welt und hat die mit, ich glaube, 5 verschiedenen Medien, hat diese Fragen an 5 verschiedene Medien gestellt und hat diese Fragen dann in einem Buch zusammengefasst. Insgesamt über 1000 Fragen. Und das waren sehr moderne Fragen für diese Zeit. Da ging es dann um Leben nach dem Tod. Da geht es um Reinkarnation, da geht es um Fragen, was passiert mit abgetriebenen Kindern zum Beispiel. Sind die schon inkarniert? Was geschieht mit ihren Seelen und so weiter? Also sehr moderne Fragen von damals. Und die nehmen wir mit in die Sitzung und ich habe hier mal als Beispiel eine rausgesucht, die ich sehr spannend fand. Und ich lese die jetzt mal vor, wie die damals formuliert wurde, die Frage. Und zwar, ist die Schöpfung der Geister eine fortwährende oder fand sie nur zu Anfang der Zeiten statt? Also ich glaube, die Frage zielt darauf hinaus, werden Geister auch neu erschaffen oder gibt es einen, ich sage jetzt mal, festen Pool von Geistern, der sich immer wieder neu inkarniert und sich aber nicht weiterentwickelt? Ich glaube, so ist die Frage zu verstehen. Und die Antwort war, guten Abend, die Schöpfung findet jetzt statt. Da ihr ja Raum und Zeit nur in eurer Daseinsform als Variable eurer Existenz anerkennt, scheint es nur für euch eine Abfolge von Ereignissen zu geben. Für uns findet alles jetzt statt. Und um eine ausführliche Antwort zu bekommen, stellten wir die Frage nochmals, nur etwas anders formuliert. Und zwar, sind alle Geister schon erschaffen worden oder werden immer noch neue Geister erschaffen? Die Antwort, die Schöpfung endet nicht, denn auch ihr seid Schöpfer. Nächste Frage, sind Menschenkinder neue Geister im Sinne einer Geisterschöpfung? Die Antwort, ja und nein. Die Seelen, aus denen eure Kinder geboren werden, existierten schon lange vor eurer Vereinigung. Ihr gabt ihren Seelen die Möglichkeit, sich neu zu erfahren. Ihr ermöglichtet der Seele diese Ausdrucksweise als Menschengeister auf diesem schönen Planeten. Und in Bezug auf die Aussage, dass für die Geister alles jetzt stattfindet, fragte ich, wie sich die Kontakte zu uns für sie darstellen. Die Frage lautete, vergeht für euch also keine Zeit zwischen den Sitzungen? Die Antwort, wenn ihr uns herbeiruft, dann sind wir da. Und dann fragte ich weiter, ich fragte, woher genau der Spirit, der mit uns da kommuniziert, aus dem Weltall kommt. Weil er hat uns damals oder in der vorherigen Sitzung gesagt, er käme aus den Tiefen des Weltalls zu uns. Und die Antwort, wir sind nicht körperlich, für uns existiert kein Raum. Dieses Bild haben wir für euch geschaffen. Wir können uns an jeden beliebigen Ort denken. Was für euch riesige Entfernungen darstellt, sind für uns Wimpernschläge entfernt. Auch das ist aber nur ein Bild. Und damit war diese Sitzung und die Beantwortung der Fragen vorbei. Und das dauert dann immer ungefähr eine Stunde und füllt 1 bis 1,5 DIN A4 Seiten.
Unglaublich, ja.
Ja, also es entwickeln sich tatsächlich Dialoge dann im Zuge der Sitzung. Und wir sind immer selber total baff, was da für Antworten kommen. Und auch jetzt, ich habe mir 3 verschiedene Ouija-Bot-Nachrichten rausgesucht. Ich bin immer wieder erstaunt, was da für Nachrichten kommen. Also es ist unglaublich. Und wie gesagt, diese Wörter werden mit einem rasenden Tempo diktiert, manchmal so schnell, dass ich kaum mitkomme. Und es ist dann so, es wird ein Wort buchstabiert und dann rutscht die Plochette auf Ja. Dann weiß ich, okay, das Wort ist vorbei. Dann schreibe ich das Wort auf und dann wird das nächste Wort buchstabiert. Und so geht das dann Wort für Wort eine Stunde lang, bis dann die Frage-Antwort-Runde vorbei ist.
Klingt interessant und auch mühsam.
Ja, es ist mühsam, aber es ist nicht so mühsam wie zum Beispiel, wenn der Tisch durch das WIP-Alphabet
buchstabiert. Oh Gott,
das ist noch viel, viel mühsamer. Und wie gesagt, die Spirits haben uns gesagt, dass in unserer Entwicklung auch später noch andere Kommunikationsformen möglich sein werden. Es wird also daran gearbeitet.
Das ist ja auch immer so interessant. Es gab da auch mal eine sehr interessante Aussage von Katie, und zwar kam die in einer Apport-Sitzung, und über das sollte man eh auch noch sprechen. Wir haben da ja mehrere Beispiele von Apporten, also von Gegenständen, die dann plötzlich da irgendwie angeblich aufgetaucht sind, sein sollen, was auch immer. Mhm. Und Katie hat da in so einer Sitzung gesagt, sie dürfe heute nicht mehr Energie verbrauchen, und hat sie dann verabschiedet. Ich meine, das ist doch ein komischer, also ich darf nicht mehr Energie, was ist ja Akku leer oder was? Ne?
Ja, also auch sehr interessant. Warte mal, ich suche das mal gerade raus. Also ja, Ähnliches wurde uns auch schon gesagt und ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finden kann. Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja, ich glaube, das war eine der aktuellen Sitzungen, die ihr da gemacht habt.
Genau, also ich lese das jetzt mal so vor, wie ich es gerade auch schon vorgelesen habe, wenn es recht ist, ja?
Ja.
Ich habe gefragt, sollen wir die Entitäten direkt ansprechen und in den Raum einladen oder sollen wir dich als Doorkeeper, das ist unser Spirit, mit dem wir sprechen, um Kontakt zu den Entitäten bitten? Du hattest uns in einer früheren Sitzung mitgeteilt, dass du versuchst, die Kommunikation zu bündeln, sodass eine geordnete Kommunikation stattfinden kann. Die Antwort: Mein lieber Carsten, du darfst direkt wählen, wen du sprechen möchtest. Dein Gegenüber hat ebenfalls die freie Wahl, ob er dir eine Antwort gibt. Lediglich die Unterschiedlichkeit in der Stimmungsfrequenz macht manchmal einen Vermittler notwendig. Dann fragt sich weiter, ist es besser, sich auf eine Entität oder ein Team zu konzentrieren oder können wir verschiedene Entitäten zu den Sitzungen einladen? Wir sprechen in unseren Sitzungen ja diverse Spirits an. Die Antwort: Du möchtest jetzt das Patentrezept für erfolgreiche Zirkelarbeit wissen, aber wie so häufig gibt es keine generelle Antwort. Das hängt von den Zielen des jeweiligen Zirkels ab. Sicherlich ist es förderlich, mit einem festen Team in der geistigen Welt zu arbeiten. Da fragte ich weiter, woher weiß ich, welches Team ich ansprechen soll, beziehungsweise wer zu diesem Team gehört? Das ist eine gute Frage. Ihr arbeitet schon seit Jahren mit einem eingespielten Team, welches sich erweitert, wenn ihr mit befreundeten Zirkeln sitzt. Ich stelle aber gerade fest, das ist immer noch nicht die Sitzung, die ich meinte. Aber trotzdem, super spannend. Ne? Also.
Ja.
Warte mal, ich muss mal gerade gucken, weil es war nämlich auch die Frage, mal gucken, ob ich das noch zusammenbekomme. Frag mal weiter. Ich such auch in der Zeit noch weiter.
Naja, also mich würden ja weitere Episoden, also die jetzt für dich besonders hervorstechen, interessieren, also Antworten, die er da bekommen hat. Gut, okay.
Dann mache ich hier mal weiter.
Ja. Aber ich habe das nur als Beispiel nennen wollen, eben diese Sache mit der Energie, weil das klingt fast so, als wäre das auch eine Technologie, die sie da auf der anderen Seite verwenden oder ja, ein sehr kontrolliertes Austauschprogramm.
Ja.
Ein interdimensionales, also, genau.
Das Ding ist ja, uns wird immer wieder gesagt, dass die Spirits sich aus einem Raum- und zeitlosen Zustand melden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann es dann sein, dass die Energie nicht ausreicht?
Genau.
Oder dass die verbraucht oder irgendwie verbraucht wird. Und ja, das ist eine Frage, die könnten wir mal mitnehmen. Ich glaube, wir haben sowas Ähnliches auch schon mal gefragt und dann kam so als Antwort, ich sage jetzt mal sinngemäß, wenn ihr euren Körper verlasst, werdet ihr wissen, warum das so ist. So unter dem Motto. Ist natürlich überhaupt nicht befriedigend, wenn man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen will. Aber es ist nun mal so. Und ich glaube auch, dass diese Fragen aus einem raum- und zeitlosen Zustand überhaupt gar nicht beantwortet werden können, sondern immer nur annähernd oder in Bildern beantwortet werden können. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, das zu beantworten. Gut, aber ich habe jetzt hier eine Frage, und zwar: Hängt die mehr oder weniger hohe Entwicklung des somnambulen Hellsehens von den physischen Organen oder von der Natur des inkarnierten Geistes ab? Das ist wieder eine Frage aus Allan Kardecs Buch, und man muss immer wissen, das Buch ist ja über 150 Jahre alt, deswegen diese Ausdrucksweise, ja.
Also Allan Kardec, der hat also da dieses Buch geschrieben, aber nach was sagst du das? Somnambulen Hellsehen?
Das somnambule Hellsehen. Ich habe noch mal gegoogelt, in Wikipedia steht, somnambul ist wohl schlafwandlerisch. Ah, aber ich glaube, okay, die Bedeutung hat sich mittlerweile geändert. Ich glaube, somnambul wurde damals halt auch wirklich der Trance-Zustand gemeint. Naja, jedenfalls ist dieses somnambule Hellsehen vom physischen Organ oder von der Natur des inkarnierten Geistes abhängig? Die Antwort: Eure Körper sind Empfangsgeräte. Umso besser ihr sie pflegt und sauber haltet, und umso leichter fällt es euch, den Empfänger zu justieren, umso reiner sind die Botschaften. Und meine weitere Frage: Wie verhält es sich mit dem inkarnierten Geist? Welche Rolle spielt dieser bei der medialen Entwicklung? Die Antwort: Ihr kennt das Beispiel. Es ist wie das Lernen eines Musikinstrumentes. Manche haben eine natürliche Begabung und manche brauchen viel Übung. Jeder bringt seine Begabung mit in sein körperliches Dasein. Die Erfahrung, die eine Seele im Laufe ihrer Verkörperlichung gesammelt hat, hilft euch als sogenannte Begabung. Ihr seid keine unbeschriebenen Blätter. Dann habe ich weiter gefragt: Wie kommt es, dass einige Medien so erfolgreich sind, obwohl sie scheinbar nicht so sehr auf ihren physischen Körper achten? Die Antwort: Lieber Carsten, um ein guter Empfänger zu sein, hilft natürlich die Begabung, die Hingabe, die innere Einstellung, die Reinheit des Geistes und üben, üben, üben. Macht euch frei von Glaubenssätzen und Anhaftungen, die euch in emotionale Krisen versetzen. Zu eurem Körper gehört euer Emotionalkörper. Dann habe ich gefragt: Was meint ihr genau mit Anhaftungen? Die Antwort: alles, was euch aus dem Lot bringt, alles, was euch unangenehme Gefühle bereitet, alles, was euch Angst macht, wütend macht, traurig macht, alles, was euch zweifeln lässt. Und das war das Ende der Sitzung. Also auch sehr, sehr spannend. Mhm. Finde ich.
Ja. Yeah.
Und das ist eben auch der Grund, warum ich das veröffentliche, weil ich denke mir, wir haben hier so einen guten Kontakt hergestellt, und das ist jetzt ein Bild, von dem ich spreche, ein Portal geöffnet sozusagen zur geistigen Welt. Und die Informationen, die so kommen, finde ich so wichtig, dass ich sie einfach gerne mit der Öffentlichkeit teilen möchte, weil das ist ja nicht nur für uns, sondern wie gesagt, wir machen das ja eigentlich auch für andere. Und da kann sich jeder, wenn er möchte, seine Inspiration rausziehen. Und nochmal, das ist nicht die Wahrheit, ne, die wir hier verkünden. Das ist das, was uns in den Sitzungen gesagt wird. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich weiß auch aus vergangenen Sitzungen anderer Medien, dass auf ähnliche Fragen andere Antworten gekommen sind. Und dann, das wirft natürlich wieder andere Fragen auf. Warum kommt da diese Antwort? Warum kommt dort diese Antwort? Und auch da gibt es wieder Theorien zu. Es kann natürlich sein, dass die Antworten durch gewisse Filter gehen, wenn die durch uns auf das Ouya-Board übertragen werden. Ein Skeptiker wird natürlich sagen, naja, ihr schiebt halt unterbewusst die Plochette halt. Ja, das ist so ein weites Feld und so diskussionswürdig, aber man wird da wahrscheinlich nie auf eine befriedigende Antwort kommen.
Mit wem sprecht ihr da eigentlich?
Also als wir angefangen haben mit dem Ouya-Board, hat der Spirit keinen Namen genannt. Wir haben immer wieder danach gefragt und die Antwort war eigentlich so, Namen sind Schall und Rauch, so sinngemäß. Das ist eigentlich uninteressant. Ihr müsst da keinen Namen wissen. Und wir haben uns aber dann auf Ptah eingeschossen. Und Ptah ist ein Spirit, der sich auch bei Kai meldet in den Sitzungen und der uns in den physikalischen Sitzungen, das heißt, wenn wir am Tisch oder am Ouya-Board sitzen, als sogenannter Doorkeeper vorgestellt hat. Das heißt, das ist eine Entität, die die Kommunikation regelt in den Sitzungen. So ist es uns erzählt worden. Und ihn sprechen wir in den UJA-Board oder haben ihn in den UJA-Board-Sitzungen angesprochen und er hat dann auch gesagt, ja, er wird als Kommunikator für uns fungieren und die Botschaften, die zu uns durchkommen, koordinieren sozusagen, damit die in geregelter Weise bei uns landen. So in der Art wird uns das kommuniziert. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Woher wisst ihr denn, wer sich da bei euch meldet? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Es wird uns ja kein Personalausweis gezeigt oder so. Ja, also wir wissen es einfach nicht. Da müssen wir darauf vertrauen.
Ja, ich glaube, das ist das, was auch vielen ein bisschen seltsam vorkommt. Ja. Gundel Fiener schreibt zum Beispiel, und woher will man wissen, dass einem nicht die Story vom Pferd erzählt wird oder gelogen, dass sich die Balken biegen? Ja, weiß man nicht. Und nur weil jetzt jemand ein entweder körperfreies Bewusstsein ist oder eine Entität in einer anderen, auf einer anderen Wirklichkeitsebene, dass die zum einen allwissend ist und selbst wenn sie es wäre, einem alles erzählt.
Ja, das ist eben auch der Grund, warum wir keine persönlichen Fragen stellen. Denn wir wissen eben nicht, wer sich da meldet, hundertprozentig, und wir wissen nicht, ob das alles so stimmt, was uns da erzählt wird.
Ja, aber letztlich sind alle Fragen irgendwie persönlich. Ich meine, du stellst da Fragen, das sind philosophische Fragen, die beeinflussen dich ja auch.
Ja, also, weißt du, was ich meine? Okay, pass auf. Also erstens tun die Fragen ja keinem weh. Ja, das sind ja allgemein gehaltene Fragen und sind von allgemeinem Interesse. Und
die Fragen tun niemandem weh, aber die Antworten könnten manipulativ in eine bestimmte Richtung sein, die man gar nicht checkt.
Ist nicht auszuschließen und da vertraue ich auf unsere Intuition beziehungsweise auf die Art der Antworten, denn die sind immer so positiv und niemals bewertend oder manipulativ in irgendeine Richtung, dass ich davon ausgehen kann, dass sie zumindest keine negative Intention seitens der Spirits haben, uns in irgendeiner Art zu beeinflussen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wer es ist und ich weiß auch nicht, ob wir manipuliert werden, aber solange da nichts, ich sag jetzt mal, awkward-mäßiges rüberkommt oder irgendwelche Anweisungen oder so, kann ich damit
nicht umgehen. Da wäre ich vorsichtig, ja, spätestens da.
Also das wäre natürlich verheerend, ja, und wenn man sich dann auch noch danach richtet. Aber wie gesagt, das ist einfach der Grund, warum wir keine persönlichen Fragen stellen, sondern nur diese von allgemeinem Interesse.
Geh zu diesen Koordinaten. Na, Rimski fragt, was sagt Gast zu Seth bei Jane Roberts?
Ja, sehr, sehr interessant. Also Jane Roberts ist auch ein Medium gewesen. Die Zeit weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das war in den 70ern, ne?
Ich glaube, ja.
Und durch Jane Roberts hat sich Seth gemeldet, aber in der Art, dass er durch sie gesprochen hat. Und diese ganzen Durchgaben sind aufgeschrieben worden. Es gibt da viele, viele Bücher drüber, über diese Durchgaben. Die hat ihr Mann damals notiert und dann auch veröffentlicht. Und die sind ähnlich in der Art, wie sie ausgedrückt werden, was dort gesagt wird und so weiter. Also das ist sehr, sehr ähnlich, bloß dass Seth durch Jane Roberts gesprochen hat und nicht sich über das UJA-Board gemeldet hat. Also wer sich dafür interessiert, kann auch mal bei YouTube googeln. Jane Roberts und Seth, es gibt da einige Aufnahmen, wo man sie dann sieht, wo Seth durch sie spricht. Sehr, sehr spannend.
Und Seth habt ihr noch nie angesprochen oder versucht, mit ihm zu kommunizieren?
Nicht über das UJA-Board, ne.
Aber ihr habt versucht, C.G. Jung anzusprechen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist auch jetzt ganz neu. Also und da ist wieder die Verbindung zur Exopolitik. Vielleicht haben es die Hörerinnen und Hörer gesehen. Der Robert Fleischer, der hatte in einer der letzten Sendungen einen Gast da. Und in dieser Sendung wurde über die Unus Mundus Theorie gesprochen. Das ist jetzt ein sehr weites Feld. Ganz verkürzt gesprochen geht es darum, dass es neben unserer Welt eine Welt gibt, in der alles schon existiert. Und wir können diese Welt anzapfen, sozusagen, und können dort Informationen herausziehen und so weiter. Ganz, ganz verkürzt gesprochen. Und C.G. Jung hat das mit einem anderen Wissenschaftler zusammen entwickelt, diese Unus-Mundus-Theorie. Und das ist ein sehr, sehr inspirierendes Interview gewesen damals, als ich mir das angeschaut habe. Also wer die Möglichkeit hat, sollte sich das unbedingt anschauen. Und das hat mich dazu bewogen, C.G. Jung mal anzusprechen in einer unserer Sitzungen. Und tatsächlich hat sich eine Entität gemeldet, beziehungsweise hat der Tisch, das ist in der Tischsitzung gewesen, sehr, sehr stark auf die Ansprache von C.G. Jung reagiert. Und dann haben wir uns bedankt für diesen Kontakt und haben gefragt, ob er es denn auch ist. Und das wurde dann auch über den Tisch bejaht und so weiter. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu, ob er es dann wirklich ist. Auf jeden Fall hat diese Ansprache von C.G. Jung sehr, sehr starke Bewegung des Tisches hervorgerufen. Und so haben wir dann C.G. Jung auch in unseren Ouija-Board-Sitzungen angesprochen und haben dort um Antworten gebeten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist ja noch ganz neu. Das war, glaube ich, die letzte oder vorletzte. Na, Moment, das war die vorletzte. Ich guck mal gerade, was dazu steht. Oder sogar die vorvorletzte. Genau. Ich lese es mal gerade vor. In einem kürzlich veröffentlichten Interview auf Exomagazin TV sah ich ein Interview, in dem es um Carl Gustav Jung und die Unus-Mundus-Theorie ging. Das Thema faszinierte mich so sehr, dass wir T.G. Jung in mehreren Sitzungen ansprachen und wir erhielten jedes Mal starke, responsive Antworten über den Tisch. Ich fragte also in der Ouija-Board-Sitzung, gehört T.G. Jung zu dem Team, welches mit uns zusammenarbeitet? Die Antwort, T.G. Jung freut sich sehr, dass ihr ihn in eure Sitzung einbezieht. Er mag euch gerne unterstützen. Dann fragte ich weiter, du sprichst von C.G. Jung in der dritten Person. Kann er sich jetzt auch hier selber melden? Die Antwort, sicher wäre das eine Option, aber ihr batet mich zu Beginn um Antworten. Und dann war die Sitzung zu Ende. Also das ist so die Antwort.
Klingt ein bisschen beleidigt dann, ne?
Ja, wir haben da sogar, Moment, habe ich das nicht sogar geschrieben? Nee, habe ich nicht geschrieben. Also wir haben dann auch gedacht, okay, haben wir da jetzt jemanden beleidigt oder warum ist jetzt die Sitzung auf einmal zu Ende? Aber nee, also so eine Reaktion haben wir eigentlich bisher nicht bekommen. Die darauf folgenden Sitzungen waren dann auch ganz normal. Es war einfach vorbei mit der Sitzung. So, und jetzt kommt, ich weiß mit 100% die Frage, ja, woher wisst ihr denn, dass das C.G. Jung ist? Und euch kann man ja viel erzählen und so weiter, haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Und auch da wieder, wir wissen es nicht. Aber die Person Carl Gustav Jung und das, was ich mit dem jetzt verbinde, nämlich diese Unus-Mundus-Theorie und die Faszination und so, scheint die Phänomene und den Kontakt zu einer Entität, die sich T.G. Jung nennt, zu triggern. Und die Phänomene zu triggern. Und ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich so, ja, wie soll ich das ausdrücken? Das ist eigentlich so die Art, wie die Sitzungen funktionieren. Wir haben eine andere Entität, die wir ansprechen, nämlich Hans Bender. Das ist ja der Hauptkommunikator bei Kai Mügge, der sich auch in unseren Sitzungen meldet. Und wir haben dann mal gefragt, ja, ist das denn auch wirklich der Hans Bender, der sich zu Lebzeiten auf der Erde befunden hat? Und die Antwort, die damals kam, sinngemäß war, nein, das ist nicht Hans Bender, es sind Aspekte von ihm, die sich da melden. Und auch mit dieser Antwort kann ich sehr gut leben, denn ich kann mir das, wie ich gerade schon sagte, auch mit C.G. Jung sehr gut vorstellen, dass einfach das, was ich mit dieser Person verbinde, sich dann als diese Person manifestieren kann. Vielleicht ist das ein Anker für die geistige Welt, die aus einer raum- und zeitlosen Instanz sich meldet, um sich dann bei uns als diese Person zu generieren, sozusagen.
Ja.
So erkläre ich mir das.
Aspekte klingt irgendwie seltsam. Also so, als ob du da eher mit so einem Echo sprichst.
Ja, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Ist eigentlich ein ganz guter Begriff. Ja, kann sein. Wir können das ja alles nicht verifizieren. Wir müssen das ja so hinnehmen. Also müssen in Anführungsstrichen. Wir können das nur so hinnehmen, ja. Und uns fasziniert darüber freuen.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen, ja.
Aber vielleicht noch da als Beispiel. In historischen Sitzungen, auch bei Alec Harris, das ist dieses Medium, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben, haben sich in den Sitzungen tatsächlich die verstorbenen Verwandten der Sitzer materialisiert. Das heißt, die haben dort gesessen, dann ging das Kabinett auf und aus dem Kabinett trat zum Beispiel der verstorbene Sohn einer Sitzerin heraus und die Sitzerin konnte sich mit diesem Geist unterhalten, konnte ihn umarmen, so als ob er tatsächlich da war im Raum, als echter Mensch sozusagen. Und als das dann vorbei war, ist diese Erscheinung, so steht zumindest in dem Buch, in den Sitzungsberichten, in sich zusammengefallen und ist, war dann wieder verschwunden. Vor den Augen aller Sitzer. Und das kann man sich dann auch erklären. Dieser starke Wunsch der Mutter, mit ihrem verstorbenen Sohn Kontakt zu haben, kann, so erkläre ich mir das, so stark sein, dass sich das dann im Seance-Raum manifestiert und materialisiert und dann diese Kontakte zusammen zustande kommen. So erkläre ich mir das.
Ja, das sind ja, was wir im Vorgespräch auch extreme Phänomene genannt haben, die würde ich vielleicht auch noch gerne ein bisschen sprechen, wo eben wirklich sich Wesen im Raum angeblich manifestieren, mit den Menschen interagieren. Ich meine, das geht noch um einiges weiter, aber ja, also das, und das erinnert dann schon so ein bisschen auch an das Besucherphänomen oder das Entführungsphänomen, das sogenannte. Also irgendwo sind da ja fließende Übergänge. Mhm. Ja. Vielleicht vorher noch kurz auf das Thema Fakes. Mhm. Kommen vor. Ne? Also es werden auch immer wieder in Sitzungen Leute erwischt, ja, die, mhm, die faken oder die, ja, und aber irgendwie ist das doch so ein bisschen ein zwielichtiges Ding. Also wie stehst du da dazu?
Ja, also ich sag mal, die Sitzungen, so wie ich die jetzt erklärt habe, die öffentlichen Sitzungen, haben ja was von der Show. Das kann man ja nicht abstreiten. Das heißt, es kommen Leute zusammen, dann sitzt da ein Medium hinter einem Vorhang, es finden Phänomene statt, es treten vielleicht sogar Materialisationen aus dem Kabinett und so weiter. Das hat ja so ein bisschen was von der Show. Und natürlich kann man diese Phänomene, die da auftreten, fälschen. Jetzt gibt es aber Sitzungen aus der Vergangenheit, die unter strengsten wissenschaftlichen Bedingungen stattgefunden haben. Das heißt, das Medium ist untersucht worden bis hin zur Untersuchung vom Rektus oder Anus, ich weiß jetzt gar nicht, was es genau ist, ob da Gegenstände
das versteckt Rektum, wurden. Das Rektum, ja.
Mhm. Rektum, genau, das ist das Wort.
Also so richtig gefilzt, ja.
Richtig gefilzt worden. Und trotzdem fanden dann in der Sitzung diese Phänomene, von denen ich gerade berichtet habe, statt. Jetzt hast du mich gefragt, was ich davon halte oder was ich dazu denke. Ja, also ich weiß, es gab Sitzungen, wo Fake nachgewiesen worden ist. Moment, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Moment. Ach so, ja, genau. Aber wie beim UFO-Phänomen ist es für mich so, allein weil man etwas fälschen kann, heißt das nicht, dass alles gefälscht ist.
Heißt es nicht, aber wenn jemand von vornherein das für nicht möglich hält und wenn der Zweck für viele, oder ich meine, das ist ja der offensichtliche Zweck, dass man Menschen an dieses, an vielleicht diese Realität heranführt, dass es da tatsächlich eine geistige Welt gibt, die so real ist wie die Welt, die wir im Wachbewusstsein oder im normalen Bewusstsein erfahren, dann sind Fakes ja völlig kontraproduktiv.
Ja, total.
Und trotzdem werden sie gemacht, ne? Oder trotzdem passieren sie immer wieder. Und ich glaube, ein Teil davon ist Geschäftemacherei, ganz einfach, weil wenn sobald für eine Seance mehrere hundert Euro verlangt werden, muss man den Leuten was bieten.
Ja, also das kann man natürlich überhaupt nicht ausschließen. Und das, also wer das abstreitet, dass es keine Fakes gibt, ja, der akzeptiert die
Realität. Der lügt oder irrt.
Ja, der lügt oder irrt. Und wie du schon sagst, also sagen wir mal, wir haben ein ganz starkes Medium, bei dem immer wieder Phänomene auftreten und auf einmal passiert nichts mehr und es sind schon Sitzungen gebucht worden und so. Und wie du sagst, dann will man ja was bieten und ich kann mir das vorstellen, dass da gefaked worden ist. Ja. Und ein weiteres physikalisches Medium aus der Vergangenheit, dem auch Fake nachgewiesen worden ist, teilweise war zum Beispiel Eusapia Palladino. Jetzt muss man aber wissen, dass Eusapia Palladino aufgrund dieser angeblich nachgewiesenen Fakes sehr umstritten war. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, ist es so gewesen, dass Eusapia in ihren Tischsitzungen häufig, wenn der Tisch nicht losging, mal vor den Tisch getreten hat. Und dann haben natürlich alle gesagt, wow, der Tisch bewegt sich jetzt und so. Und das hat die dann ein, zwei Mal gemacht. Und dann hinterher war es aber so, dass der Tisch sich tatsächlich, ohne dass jemand den berührt hat, bewegt hat und dann sogar geschwebt ist.
Das heißt, das klingt für mich so ein bisschen schön, aber dass ich unterbreche, aber das klingt für mich so, wie wenn so ein Startkick, in dem Fall sogar buchstäblich, notwendig ist, damit die teilnehmenden Sitzer es auch wirklich glauben und für möglich halten.
Ja, Das ist möglich.
Und, vielleicht ist das so, ja? Keine Ahnung.
Ja, ja.
Also oder das ist nur eine Ausrede dafür, dass jetzt gefaked wird.
Ja, ich weiß es nicht. Also ein Skeptiker sagt, das ist eine Ausrede.
Ja, natürlich.
Und die hat da vorgetreten, alles andere muss also auch gefaked sein. Ich bin aber eher auf dem Standpunkt, das, was du gerade gesagt hast. Und ich habe ja vorhin davon berichtet, dass wir 1,5 Jahre ohne Phänomene gesessen haben. Und man kann sich natürlich vorstellen, 3-mal die Woche, wie du schon gesagt hast, wir sitzen da, es passiert nichts. Das kann langweilig werden. Und wir haben dann irgendwann angefangen und haben den Tisch selber geschoben, haben aber gesagt, okay, liebe Spirits, guckt mal, wir möchten, dass der Tisch sich so bewegt, wie wir das jetzt machen. Und dann haben wir den Tisch so ein bisschen hin und her geruckelt und wussten das auch und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt für 2-3 Mal, dann hören wir wieder auf und so, Spirits, jetzt bewegt ihr den Tisch so. Okay, ein Skeptiker sagt jetzt, ja, okay, da habt ihr den Tisch ja selber bewegt, also wird der Rest wahrscheinlich auch so sein, dass ihr das selber macht. Aber wir haben einfach versucht, uns in diesen Zustand zu versetzen, wie es sich anfühlt, wenn sich der Tisch von selber bewegt. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt, um diese Phänomene dann letztendlich wirklich geschehen zu lassen. Wie gesagt, ein Skeptiker wird sagen, das ist ein Fake gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass das eine Hilfe sein kann, um Phänomene überhaupt entstehen zu lassen.
Ja,
natürlich,
gut.
Natürlich muss das jeder wissen. Wenn ich das heimlich mache, das ist ganz schlecht.
Ja, du hast vorher gerade dieses Beispiel genannt, ne? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber ja gut, also du für dich kannst du da so Stein und Bein schwören, dass du bereits selbst diese Phänomene erlebt hast, in einem Kreis, wo du weißt, wo du darauf vertrauen kannst, dass niemand gefaked, geschoben, was auch immer hat.
Ja.
Und ihr habt aber vorher quasi das so ein bisschen motiviert, ne?
Ja, das heißt, das war in unseren Zweiersitzungen ist das so gewesen, ja.
Als wir
alleine gesessen haben, sozusagen.
Alleine zu zweit. Also, und da, du und deine Frau, und da nehme ich an, da könnt ihr euch gegenseitig voll vertrauen.
Ja, hundertprozentig.
Und auch in der Magie scheint das, habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, eine Praktik zu sein, dass man Dinge fake it till you make it. Ne? Also, dass man zuerst Dinge quasi vortäuscht und dann passieren sie plötzlich.
Ja. Ja, also das scheint, da hattest du mich ja schon mal drauf hingewiesen in unserem Vorgespräch, das scheint tatsächlich so eine Praxis zu sein, um die Phänomene dann letztendlich doch erzeugen zu können, ja.
Oder es ist einfach nur eine gute Ausrede dafür, dass man eben schwindelt. Aber du kannst es ja bestätigen, dass die Phänomene wirklich passieren und dann,
ja,
oder zumindest also, nach deiner subjektiven Erfahrung.
Hm. Ja, genau. Also es ist so, wenn ich jetzt Sitzungen, hier macht gerade mein Kopfhörer macht hier gerade Probleme.
Aha.
Wenn ich nur in Sitzungen gesessen wäre mit fremden Medien sozusagen, würde ich vielleicht auch skeptischer sein. Aber da wir das selber erzeugt haben, die Phänomene, in jahrelanger Übung sozusagen, bin ich 100% davon überzeugt, dass das echt ist und dass das möglich ist.
Ja. Ja, kann ich auch nur so stehen lassen. Es gibt also, ja, da gibt es natürlich noch Unmengen von Fragen und Details, die man da stellen kann. Vielleicht gehen wir noch kurz auf diese ganzen Bilder ein, nämlich Apporte. Also wir haben jetzt schon über diesen absurd großen Stein gesprochen, den Michael Sheen, glaube ich, heißt er.
Michael Shane, ja.
Shane, da bedauernswerterweise hochgewirkt hat. Und dann gibt's Bild 2, das sind 4 Steine, die sich in einer Sitzung, sehr schöne Steine, sind das echte Edelsteine?
Das weiß ich nicht. Also erstens, diese Steine waren in derselben Sitzung, in der auch dieser große Stein apportiert worden ist. Wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man das auch. Also als erstes kam dieser riesige Stein aus dem Mund und auch da, ne, ich weiß nicht, ob er den hochgewirkt hat oder ob der sich im Mund materialisiert hat sozusagen. Das wissen wir nicht. Ne? Aber nachdem dieser große Stein dann rausgeplumpst ist, kamen dann noch massig von diesen kleinen Steinen, die man auf diesem zweiten Bild sieht. Und davon haben meine Frau und ich dann jeder 2 geschenkt bekommen nach der Sitzung. die haben wir da mitgenommen. Und ob das jetzt Glas ist oder tatsächlich Edelsteine, ich vermute mal, dass das Glas ist. Die sind ja auch geschliffen, ne? Also die haben ja so einen Edelsteinschliff. Keine Ahnung, aus welchem Material die sind.
Ja. Wie haben sich die manifestiert, von wie man da auf Bild 2 sieht?
Wie gesagt, die kamen dann auch aus dem Mund des Mediums heraus. Ah, okay. Nachdem der große Stein rauskam, kam dann noch massig von diesem kleinen Stein raus.
Okay.
Also bestimmt 100 oder so.
Dann sieht man Bild 6 Lakshmi-Figurinen.
Ja. Die sind beide in Sitzung von Kai erschienen. Und ich habe das deswegen als Beispiel genommen. Die erste Figurine habe ich relativ früh geschenkt bekommen. Ich glaube, das war sogar 2013. Das ist eine Materialisation, die kam aus der Hand gefallen. Also aus Kais Hand in der Sitzung. Die zweite habe ich dann Jahre später in der Sitzung von Kai bekommen. Und da war es so, das war eine Sitzung in der Schweiz. Da sind, ich glaube, insgesamt 10 oder so von diesen Figurinen in dieser Sitzung materialisiert worden. Die wurden dann in einen Beutel getan und jeder konnte sich dann eine Figur als Geschenk sozusagen blind herausziehen. Und tatsächlich habe ich da wieder die Lakshmi-Figur gezogen. Und das Interessante ist, die erste Figur, die linke, die war 2013, die wirkt noch so ein bisschen grob. Die ist nicht so detailliert wie die zweite. Und die ist ja eigentlich relativ gleich und die sind auch gleich groß, aber der Sockel, auf dem diese Figur ist, ist kleiner. Und das fand ich einfach so interessant, dass ich es mir damals fotografiert habe und mit dieser Grafik da mit diesem Pfeil versehen habe, einfach weil sich da wieder die Frage stellt, wieso sieht die Figur aus 2013 so anders aus wie die Figur aus, ich weiß nicht wann es war, 2016 oder 17, irgendwie sowas. Interessante Frage, oder? Also warum ist
die eine so? Wobei nach dem Foto ist die ältere größer als die jüngere.
Ja, aber nur einen halben Millimeter oder so.
Ja, ein bisschen größer.
Ja, ganz, ganz geringfügig im Gegensatz zu dem Sockel, der ja einen halben Zentimeter oder
ja.
so.
Aber stimmt, die neuere ist detaillierter, ja. Also ja, so, als ob man das damals geübt hat und dann.
Ja, und damals haben wir auch, oder habe ich mir die Frage gestellt, liegt es vielleicht an der Entwicklung vom Kai, dass die Figur jetzt detaillierter ist, weil es lagen ja ein paar Jahre dazwischen. Aber das sind alles so Fragen und Spekulationen letztendlich, ja. Also ich weiß es nicht.
Ach, da wäre wieder interessant. Ja, wäre wieder interessant, was für ein Material ist das? Das ist irgendein Metall? Ist das Metall, aus dem die bestehen?
Also es fühlt sich wie Metall an, ja.
Mhm. Wer ist Lakshmi? Hat das irgendeine Bedeutung? Warum gerade? Sieht aus wie eine hinduistische Göttin?
Ja, das ist auch eine hinduistische Göttin und die steht für Reichtum und Wohlstand und ich glaube auch Gesundheit. Also die hat da so einen Kelch oder so einen Krug in der Hand, der ausgeschüttet wird, aus dem, glaube ich, auch so Blütenblätter rauskommen. Ja, es ist eine indische oder hinduistische Gottheit. Das war ja mal eine Phase bei Kai, in der ganz viele dieser Figuren kamen. Also in der Zeit 2013, 2014, 15, 16 so, da kamen ganz viele von diesen Figuren. Da kamen dann auch Ganesha und was weiß ich, wen es da alles gibt. Also ganz viele von diesen indischen Gottheiten. Ist auch wieder die Frage interessant, warum ist das so?
Ja. Auf Bild 10 sieht man dann einige Münzen.
Ja, das ist in der Sitzung von Uwe und Beate Siegert gewesen in Spanien, als wir letztes Jahr dort gewesen sind. Und da sind, die sind von der Decke gefallen eigentlich.
Ja.
Vermute ich jetzt mal. Also in der Sitzung hörte man auf einmal so ein Klimpern und ich habe auch gemerkt, wie mir was auf den Schoß gefallen ist und dann zu Boden gefallen ist. Und nach der Sitzung haben wir dann diese zwei Münzen gefunden. Und bei diesen zwei Münzen ist das Besondere, also besonders für mich, die eine ist aus England, die andere aus Amerika. Eine hat meine Frau dann geschenkt bekommen, eine habe ich dann genommen und beide sind aus dem Jahr 2002. Und im Jahr 2002 haben meine Frau und ich uns kennengelernt. Das kann jetzt Zufall sein oder einfach ein Hint sozusagen aus der geistigen Welt. Hier, guck mal, das ist ein Special-Geschenk für euch.
Hm.
So interpretiere ich das.
Mhm. In God we trust steht auf einer Münze. Ja, interessant.
Ja. Auf einer Münze ist auch, glaube ich, eine Trumpet, die so ein bisschen fliegt. Ne? Das fand ich auch nochmal interessant, weil wir...
da ist eine Trompete, genau. Auf jedem Geldschein steht In God we trust, glaube ich, in Amerika. Und ja. Genau, da sieht man eine Trompete, Louisiana Purchase.
Genau, das fand ich auch nochmal so spannend, weil wir eben sehr stark auch mit der Trumpet experimentieren in unseren Seancen. Ich habe ja dieses eine Bild gepostet, wo die Trumpet auf dem Tisch steht. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass da so eine, ja, scheinbar fliegende Trumpet abgebildet ist auf einer der Münzen. Fand ich auch nochmal interessant.
Ja, und auf der zweiten dann die Queen Elizabeth.
Ja.
Mit der sprecht ihr vielleicht auch mal.
Wer weiß. Sie könnte viele Fragen beantworten.
Oh Gott, aber die wird wahrscheinlich nichts sagen.
Bitte?
Die wird wahrscheinlich nichts sagen. Ne?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, vielleicht noch kurz zu den Bildern. Also über das Bild 5, da haben wir ja auch kurz gesprochen, also diese Schürze, wo sich dann diese Bilder auf der Schürze, also Fotos von Verstorbenen manifestieren. Mhm. Ein wunderbares Beispiel für die Bizarrheit dieses Phänomens. Mhm. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Dann diese Lichtblitze, die da im Kabinett passieren, die da in Bild 7 dargestellt sind.
Ja, das war tatsächlich ein Lichtblitz, der über dem Kabinett erschien, ist super hell. Also für einen Bruchteil einer Sekunde war der Raum wahrscheinlich taghell. Und das ist halt eine künstlerische Darstellung. Das hat meine Frau gemalt aus der Erinnerung heraus. Aber tatsächlich in Kai-Sitzungen geschehen solche Lichtphänomene sehr häufig und zwar in unterschiedlicher Qualität. Also in meiner allerersten Sitzung, wo ich gewesen bin, flog so ein Licht durch den Raum und es wirkte auf mich wie ein Glühwürmchen. Und das Licht pulsierte auch so ein bisschen. Und ganz interessant, dieses Licht kam dann irgendwann
zu mir geflogen. Und da gibt es auch Behauptungen von Fakes von solchen Lichtern, ja. Teilweise ja, auch welche, die ich durchaus nachvollziehen kann, weil die dann mit einer ganz bestimmten Frequenz pulsieren, die genau gleich ist, lustigerweise, wie von irgendwelchen Magic Lights, die man dann im Internet bestellen kann.
Ja, also dieses Licht, von dem ich jetzt berichte und was ich erlebt habe, das ist dann sogar zu mir geflogen, ist hinter meine Brille geflogen und dann habe ich so ein Brummen wahrgenommen und dann war es weg. Ganz, ganz seltsam.
Ja, in dem Fall vielleicht doch kein Magic Light, ja.
Und es fühlte sich tatsächlich an wie ein Insekt. Und jetzt kann es natürlich sein, ich sagte ja, das sah so ein bisschen aus wie so ein Glühwürmchen. Vielleicht hat sich das für mich dann so, weil ich an das Glühwürmchen gedacht habe, so manifestiert dann in dem Moment. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, dieses Licht hinter der Brille.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Auch noch finde ich sehr interessant und apropos Absurdität, Bild Nummer 3, künstlerische Darstellung eines materialisierten Geisterhand aus dem Mund des Mediums.
Ja, das ist diese Ektoplasma-Hand, ne?
Ja.
Ja. Ja, also da, das war in der Rotlichtphase in einer Sitzung von Kai. Und das heißt, das Rotlicht wird eingeschaltet, das Kabinett wird geöffnet, das Medium wird gehalten, immer noch. Und aus dem Mund kam diese Substanz, die wir jetzt als Ektoplasma mal bezeichnen wollen. Und die ist dann nach unten geflossen, über den Bauch. Und dann hat sich während des Fließens ja diese Hand geformt. Und als die ausgeformt war, wobei die sah halt aus, wie es auf dem Bild zu sehen ist, so flach wie ein Handschuh eigentlich, hat die sich nach oben gebogen und hat uns gewunken. Und an einem Finger war auch noch ein Ring, den man sehen konnte. Also super bizarr.
Völlig. Und die bewegt sich autonom und so, ne? Also,
ja.
Aber es gibt ja auch Hände, die, also das eiskalte Händchen von den, wie heißen sie, ne?
Adams Family.
Die Adams Family und dann passieren solche Sachen wirklich. Es ist.
Also das ist sowieso interessant, wenn man mal schaut, ne, wie Geister so in der Vergangenheit dargestellt wurden oder auch in den Medien oder so. Es sind ja häufig diese in Bettlaken gehüllten Gestalten, die mit Ketten rasseln oder so. Und das entspricht eigentlich relativ genau dem, was wir so im Missionsraum erleben. Denn häufig in der Vergangenheit bei starken Medien haben sich die Spirits tatsächlich in Ektoplasma gehüllt gezeigt, was dann aussah wie Bettlaken. Und daher kommt dann wahrscheinlich
auch die Darstellung. Haben Sie auch mit Ketten gerasselt?
Also mit Ketten gerasselt nicht, aber ich habe schon tatsächlich so im Tisch ja, wie soll ich das sagen? Also ich hatte die Hände auf dem Tisch und dann waren so, ja, wie soll man sagen, so Bewegungen in der Tischplatte und das fühlte sich an, als ob eine Kette durch den Tisch gezogen wird, eine Metallkette.
Oh Gott.
Ganz, ganz, ja.
Erinnere mich an den Krampus, wie so 5 Jahre etwa. Bild Nummer 4, da sieht man solche, auch eine künstlerische Darstellung eines Geistwesens, welches autonom durch den Raum zu schweben scheint. Hast du das auch selbst erlebt?
Das habe ich auch erlebt, in der Schweiz. Und da war es ähnlich wie das, was ich gerade geschildert habe, bloß dass kein Rotlicht eingeschaltet wurde, sondern man sah auf einmal das, ja, man sah so einen Lichtschein am Kabinett und man sah, da will was rauskommen. Und dann irgendwann schlüpfte, in Anführungsstrichen, dieses Wesen, was man da auf dem Bild sieht, aus dem Kabinett heraus, entfernte sich vom Kabinett und ging auf die entgegengesetzte Seite des Raumes. Und schwebte in diese Richtung. Und dann schwebte es wieder zurück und dann wieder ins Kabinett hinein.
Ja.
So war es.
Ja, ist nicht leicht zu fälschen eigentlich auch, ne? Wenn man, also.
Wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass man alles fälschen kann und natürlich werden Hardcore-Skeptiker das auch behaupten.
Mit genug Aufwand sicher, ne? Aber die Frage ist halt, irgendwo muss sie das ja auch die Waage halten, ne?
Also ich hab halt einige Sitzungen jetzt gerade auch mit Kai erlebt in einem freundschaftlichen Rahmen, wo wir einfach spontan in den Seance-Raum gegangen sind und genau solche Phänomene erlebt haben. Ohne große Vorbereitung und so, also Tischsitzung, ja. Und in Kais Tischsitzung passieren fast dieselben Phänomene wie in den Kabinettssitzungen. Also Lichter, Apporte, Berührungen und so weiter. Und die waren spontan, so, ich sag jetzt mal, von der Terrasse in den Seance-Raum und los geht's. Und ich wüsste nicht, wie er das hätte machen können. Ja. Also wenn man, ich habe ja die meisten Sitzungen bei Kai gemacht. Ich habe dann noch die Sitzung bei Michael Shane und bei Uwe und Beate. Und das ist halt das, was ich erlebt habe.
Erstaunlich.
Ja.
Eine Frage, die auch in Ouija-Board-Sitzungen von dir behandelt wurde, ist zu Disclosure. Und da kam von den Spirits eine sehr interessante Rückmeldung, nämlich, ich zitiere da nur, das ist ein Ablenkungsmanöver.
Ja. Ja. Da war ich auch sehr überrascht.
Ja?
Ja.
Warst du das? Wirklich?
Ja, ich war.
Also ihr habt ja zu diesen aktuellen Entwicklungen gefragt, ne?
Genau, also wir hatten eigentlich, also wir sind in die Sitzung gegangen, ohne eine konkrete Frage stellen zu wollen. Das war in der Weihnachtszeit, glaube ich. Und wir hatten einfach um eine Adventsbotschaft gebeten. Ja, in der Weihnachtszeit haben wir gedacht, das wäre eine gute Idee. Die Plochette hat sich nicht bewegt auf die Frage oder auf die Bitte nach einer allgemeinen Botschaft. Und dann ist mir einfach in der Sitzung dann eingefallen, das war so in der Zeit, als Robert auch viel über UAPs und so berichtet hat, dann stell doch einfach jetzt mal eine Frage zu diesem Thema. Und dann habe ich diese allgemeine Frage gestellt, was könnt ihr denn zum Thema UAPs sagen? Und da kam diese Antwort, das ist ein Ablenkungsmanöver. Aber die geht ja noch weiter, die Antwort, ne? Das kannst du vielleicht auch mal zitieren. Weil ich sitze jetzt gerade nicht am Rechner, der Akku vom Hörer ist fast leer, ich sitze hier an der Steckdose.
Ja, ich habe das jetzt auch nicht wirklich. Ich habe gehofft, du kannst dann auch weiter drüber reden, weil waren ziemlich interessante Antworten, die da gekommen sind. Ne? So in der Richtung eben, dass man sie da jetzt nicht wirklich die Wahrheit erwarten kann. Für mich überhaupt nicht überraschend, diese Antwort. Überhaupt
mal,
nicht.
Ich gehe mal gerade rüber.
Also alles andere ist überraschend. Ich finde, ja, genau, wow. Der Spirit bringt den. Trifft den Nagel auf den Kopf.
Ich lese es mal gerade vor. Genau, also auf die Frage, was könnt ihr zum Themenkomplex UAPs sagen? Das sind Ablenkungsmanöver. Die Frage, die ihr euch stellen solltet, wer steckt hinter der Agenda? Mhm. Welches Ziel wird damit verfolgt? Wer zieht einen Nutzen daraus? Wird euch dabei die vollständige Information offenbart oder bekommt ihr nur die Information, die für euch vorgesehen ist? Dann habe ich gefragt, wer steckt hinter der Agenda? Euer Planet ist schon lange belagert. Was mag nun der Sinn dieser Offenbarung sein? Was ist nun wohl für die Menschheit vorgesehen? Traut nur eurem eigenen Herzen, denn das schwingt mit dem göttlichen Sein. Das Verwirrspiel im Außen werdet ihr so leichter durchschauen. Und dann habe ich gefragt, wer ist für das Verwirrspiel verantwortlich, die Menschen oder andere Wesenheiten? Die Antwort, es ist ein Zusammenspiel beider. Verwirrte, fehlgeleitete Menschen dienen ihren falschen Göttern, deren Macht zu schwinden beginnt. Die versuchen, ihre Macht zu erhalten. Dazu nutzen sie Mittel, die es euch leicht machen, sie zu erkennen. Denn ihre Mittel dienen niemals der göttlichen Schöpfung, sondern einzig der Unterdrückung. Dann habe ich gefragt, ist die Offenbarung, also oder Disclosure, positiv oder negativ für die Menschheit? Meine lieben Freunde, vertraut euren Herzen. Das ist euer Ratgeber. In der dunkelsten Zeit wird es euch lotsen. Ihr spürt, wenn euch jemand ehrlich begegnet oder er, ob er etwas verbergen möchte. Und dann war die Sitzung vorbei. Also, sehr spannend, aber eigentlich nicht das, was ich erwartet hatte.
Was hast du erwartet?
Also diesen Aspekt von Desinformation hatte ich nicht erwartet.
Also wenn eine Reihe von Geheimdienstlern und Counterintelligence-Offizieren plötzlich sagen, sie erzählen uns jetzt die Wahrheit über die UFOs, dann glaubst du, dass die Wahrheit über UFOs dann kommt?
Naja, wenn man die Frage so stellt, Tarek.
Ja, aber
du hast schon recht.
Feststellung, es tut mir leid. Also,
nee, du hast schon recht. Und ich sag mal, wenn der Grush vor dem Kongress seine Aussagen macht,
ich meine jetzt gerade den Grush, aber die ganzen Leute, die dann hinter ihm stehen, Sammy Van, ja, auf oder abwärts. Ja, gut,
aber der Grush hat halt vor dem Kongress ausgesagt, ja, ja. Und unter Eid.
Unglaublich spannend. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde, es ist eine sehr spannende Entwicklung. Man hat ein Fass aufgemacht, das man nicht mehr zukriegt. Oder wüsste nicht wie. Ja.
Also, ich muss es vielleicht anders formulieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so konkret in diese Richtung geht. Also, dass wir irgendwie belogen werden. Und ich sag mal so, im Verlaufe der Sitzung wurde ja dann auch gesagt, dass da tatsächlich Wesenheiten sind, die mit denen, die diese Desinformation streuen, zusammenarbeiten.
Oh ja, es ist so richtig, also so richtig irre dann, ne?
Total irre, ja. Und deswegen sage ich auch, also ich stelle solche Fragen eigentlich nicht so gern. Die kamen ja auch eher spontan und ich komme halt aus der UFO-Richtung und das interessiert mich dann schon. Und dann habe ich halt diese Frage gestellt und dann habe ich halt diese Antwort bekommen. Ob das aber jetzt so stimmt, ne? Ich würde das nicht als der Weisheit letzter Schluss nehmen. Trotzdem super spannend und ja, es ist im Bereich des Möglichen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man die Frage so stellt, Tarek, ja klar, dann muss man dir recht geben und es stimmt ja auch. Also es sind viele Leute aus dem Geheimdienst, die jetzt gerade da ins Licht treten. Und ja.
Frau mal andersrum, welcher der Protagonisten hat keinen Intelligence-Background?
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht.
Genau.
Der Robert.
Ja gut, der berichtet jetzt halt drüber, würde jetzt nicht als einer der Protagonisten nennen. Aber Also, ich meine jetzt die da jetzt eben in Amerika. Ne? Schon, und ich habe jetzt, ist jetzt nicht irgendwie, macht da jetzt gerade Grush-Bashing oder irgend sowas, überhaupt nicht. Der ist da auch eher, glaube ich, ein bisschen Spielball. Aber gut. Aber vielleicht ist das auch Desinformation, was der dieser Spirit sagt. Und die wollen uns jetzt tatsächlich endlich die Wahrheit sagen und jetzt glauben wir es ihnen wieder nicht. Kann natürlich auch sein. Glaube nicht, dass es so ist, aber es kann natürlich sein.
Kann sein, ja. Also ich sag mal, was liegt schwerer? Die Aussage von Grush vor dem Kongress oder die Aussage von Spirits, die sich bei uns übers Ouija-Board melden? Such dir aus, deine Auswahl.
Ja, ich würde mal das eine Mischung draus zusammenrühren. Keine Ahnung. Man nimmt halt alles zur Kenntnis, ja.
Bitte?
Man nimmt das halt alles zur Kenntnis und mehr kann man eh nicht tun, ne?
Nee, mehr kann man nicht machen. Trotzdem, super spannend. Und wir hatten ja noch eine weitere Frage gestellt und da ging es ja um das Thema Aerial School.
Genau.
Leute, die sich auskennen.
Also in Südafrika gab es da in den 90ern diesen Vorfall, früher 90er, glaube ich, wo ein silbernes Objekt bei einer Schule landet und diese Kinder teilweise bis heute noch drüber reden, viele wollen nichts mehr davon wissen und so weiter,
ja. Ja, genau. Und das war inspiriert von dieser Serie auf Netflix. Da gab es letztes Jahr eine neue Doku-Reihe auf Netflix, wo es genau um diese bizarren UFO-Fälle ging. Und da war eine Folge halt über diesen Fall der Aerial School. Und das hatte mich auch sehr beeindruckt, eben weil eines dieser Kinder, das sind ja jetzt erwachsene Menschen, heute immer noch Botschaften von diesen Außerirdischen channelt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das hat mich sehr inspiriert, mal eine Frage.
John Mack hat die ja damals auch dokumentiert, diese Kinder. Und genau, da gibt es eben so eine Serie, oder da gab es eine Doku jetzt drüber, wo die dann im Erwachsenenalter erneut dazu befragt werden. Unglaublich. Ja, genau. Unglaublich.
Ja, genau. Und die beharren immer noch darauf, dass das so gewesen ist.
Ja. Also, das war wahrscheinlich so, aber ja, was das war, ist eine gute Frage.
Ja, und das habe ich halt gefragt. Die Frage war, wir wollten mehr zu diesem Vorfall wissen und so fragten wir nach allgemeinen Informationen zu den damaligen Vorkommnissen. Sofort bewegte sich die Plochette schnell und zielsicher zu den Buchstaben. Die Antwort, hallo ihr Lieben, die Information ist unvollständig. Nicht alle ausgetauschten Informationen sind öffentlich bekannt. Ein Teil bleibt unter Verschluss. Dann wollte ich wissen, warum diese Informationen unter Verschluss bleiben. Die Antwort, das sind verschiedene Gründe. Manche Kinder wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast. Die haben Angst, dass sie bei Veröffentlichungen negative Konsequenzen zu befürchten haben. Manche haben versucht, die Erlebnisse zu verdrängen. Dann habe ich gefragt, ob es ein beabsichtigter Kontakt war oder eher ein Unfall, der zu dieser Begegnung führte. Und die Antwort war, ja, es war ein beabsichtigter Kontakt. Dann die Frage, warum wurden gerade Kinder kontaktiert? Die Antwort, die Menschheit steht an einem Scheidepunkt. Mehrere Rassen sind um die Menschheit bemüht. Kinder sind offener für solch eine Kontaktaufnahme. Dann habe ich gefragt, ist der
damalige... Oder auch leichter manipulierbar.
Oder das. Dann habe ich gefragt, ist der damalige Kontakt als gescheitert zu beurteilen? Immerhin ist der Vorfall lediglich in der UFO-Szene bekannt. Die Antwort, nein, es ist geschehen, was geschehen sollte. Was war der Zweck des Kontaktes? Die Antwort, Warnung. Die Menschen schneiden sich ihre eigene Existenzgrundlage ab. Viele Menschen hören auf falsche Propheten. Die Personen, die den Kontakt hatten, wissen, was sie erlebt haben. Ich fragte dann weiter, wird es weitere solche Kontakte geben? Ja, es finden regelmäßig Kontakte mit euren Regierenden statt. Davon erfährt aber niemand. Dann habe ich gefragt, warum finden solche Kontakte statt? Die Antwort, es gibt verschiedene Völker, die ein Interesse an der Erde haben. Einen offenen Konflikt gilt es zu vermeiden. Die Menschheit soll selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen möchte. Dafür bedarf es einer Klarheit im Geist. Leider existieren sehr viele verirrte Seelen. Die Frage weiter, sollten die Kontakte nicht für alle öffentlich sein? Vielleicht gäbe es weniger Verirrte, wenn alle Menschen alle Informationen hätten. Die Antwort, jeder bekommt die Informationen, welche er auch verarbeiten kann. Leider sind eure Regierenden nicht ehrlich zu sich selbst und zu den Menschen. Ihr habt euch entschieden, diesen Volksvertretern eure Stimme abzugeben. Deshalb sind sie auch die Ansprechpartner. Aber es gibt auch Kontakte außerhalb der Politik. Unser Kontakt ist ein solcher. Und dann war Ende.
Aber das ist doch interessant, ne? Da haben wir die direkte Verbindung zwischen der sogenannten Exopolitik oder den
ja.
Kontakten mit nichtmenschlichen Intelligenzen
ja.
und dem, was in manch einem Seance-Raum passiert. Also die Spirits sagen dir quasi selbst, das ist dasselbe Phänomen.
Ja, und ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer die Skoll-Gruppe kennen. Das ist ein Zirkel aus England, der war in den 90ern, Ende der 90er aktiv und die haben ganz viele Experimente gemacht. Unter anderem haben die auch Experimente mit Videokamera gemacht.
Beate und Uwe hatten doch auch...
ich glaube, die haben davon berichtet.
Ne? Ich glaube, in der Sendung mit ihnen sprechen wir auch, weil sie hatten ja mit jemandem dann noch Kontakt, der da quasi einer der Protagonisten war, ja?
Genau, mit Robin Foy, der leider mittlerweile verstorben ist. Ja. So, und die haben mit der Videokamera auf einen Fernsehbildschirm gefilmt und in diesem Fernsehbildschirm, das gab so eine Rückkopplung zwischen Videokamera und Fernsehbildschirm, hat sich dann sowas gezeigt wie ein Grey. Also so wirklich, wie man das so kennt, so ein großer Kopf, große Augen, aber in Blau. Das war bläulich, deswegen haben die dieses Wesen dann auch Blue genannt in ihren Sitzungen. Die hatten mehrmals Kontakt zu diesem Wesen in ihren Sitzungen. Dann sind Miniatur-UFOs bei denen in den Sitzungen herumgeflogen. Also so, wie man sich ein UFO vorstellt, vielleicht von Adamski oder so, ist bei denen durch den Seance-Raum geflogen. Dann haben sich Außerirdische materialisiert in ihren Seance-Raum. Die haben die zwar nie gesehen, aber die durften die anfassen. Und dann haben die so Tentakeln angefasst. Tentakelartige Gliedmaße. Und. Also super spannend, alles sehr gut dokumentiert. Es gibt ja auch eine Dokumentation, die gibt es, glaube ich, sogar kostenlos auf YouTube, auf Englisch, die man sich angucken kann über die Seance-Phänomene der Skoll-Gruppe. Und da gab es sehr, sehr viele Kontakte zu, ich sag jetzt mal, außerirdischen Wesenheiten. Sehr, sehr spannend.
Unglaublich, ja. Ich habe da auch ein Video verlinkt letztens, sehr interessante Doku, die ich noch gar nicht kannte, nämlich Close Encounters of the Fifth Kind von Stephen Greer, dem vielgeschmähten, der eigentlich aus der Ecke kommt. Der hat eigentlich in den 90ern, Anfang der 90er, hat er ja ein Protokoll entwickelt, das nennt er CE5, Close Encounter of the Fifth Kind. Das heißt, direkte, bewusste Interaktion mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Mhm. Und ich habe das, also er hat jetzt alle seine Dokus gratis ins Netz gestellt. Er hat, gibt's ja auch eine Datenbank mit einigen Dokumenten, Fotos und so weiter, die er da jetzt veröffentlicht hat. Also der geht da jetzt ziemlich in die Offensive. Und diese Doku finde ich sehr, 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 sehr interessant. Aus vielen Gründen.
Und die ist kostenlos. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, es ist jetzt alles, seine ganzen Dokus, die extrem aufwendig teilweise gemacht sind, sind alle gratis auf Rumble zu sehen. Also die jetzt, ihm jetzt immer Geldmacherei vorwerfen. Ja. Ja, gut, von mir aus. Aber schaut euch das einmal an. Schaut euch mal.
Hab ich gar nicht mitbekommen.
Ja,
danke für den Tipp.
Ja. Und dort spricht er eben über diese CE5-Experimente. In Wirklichkeit ist er ja Jahrzehnte voraus. Allem, was da irgendwie so in da jetzt so schön langsam aufkeimt, das war ja in den 90ern schon passé in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut.
Ja.
Aber gut, wir hören halt lieber Intelligence-Leuten zu.
Und, also ich, ja.
Bitte. Na, ich wollte nur sagen, und finde es sehr interessant, also ich sage da immer, das sind Freiluft-Seancen, die er da veranstaltet. Es ist ja teilweise auch ein bisschen absurd, dann stehen, nein, es ist, wie gesagt, kann man sich anschauen.
Also ich weiß da, also ich kenne das Thema natürlich und ich kenne das Thema CE5 und Kontakte und so, aber ich habe das nie wirklich verfolgt. Ich weiß ungefähr, was die da machen und dass die rufen im Grunde die Außerirdischen an und visualisieren sich, wie diese UFOs oder Lichtphänomene zur Erde hineinfliegen sozusagen, in so einen Korridor hinein und dann sieht man die auch dann tatsächlich, ja.
Er geidert sie her. Also er sagt, okay, das Ganze muss, die Hammer-Technologie, die hat mehr mit Bewusstsein zu tun als sonst was. Und deshalb müsste man auch die, also das war so quasi die These, die er da ursprünglich offenbar aufgestellt hat. Und deshalb müsste man auch, wenn man sich jetzt da diesen öffnet, ja, es ist ja wie eine Seance. Ihr ladert ja auch in einer Seance, ladert ihr auch die andere Welt ein, daherzukommen. Und genau dasselbe machen die nur im Freien und quasi in groß, also in dem Sinn, dass sie dann halt in der Luft, also die zeigen denen, schaut's, da ist die Erde, da ist unser Sonnensystem, da kommt's her, ja, da ist unsere Galaxie und da ungefähr sind wir und zoomen dann so rein, ja, in die Galaxie, so wie ich glaube, der Anfang von diesem Jodie Foster Film Contact, da, großartig, ja. Sowas gleich machen die.
Auch einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, Wahnsinn. Und ja, und dann und in dem Film sieht man auch einige Aufnahmen. Ja, natürlich kann alles fake sein. Ja. Aber was, wenn nicht? Und dann sieht man da halt diese Lichterscheinungen, die anscheinend evoziert wurden durch diese mentale Projektion, die sie da gemeinsam machen, je mehr, desto besser. Es gibt Parallelen über Parallelen zu dem, was ihr im Seance-Raum macht, meiner Meinung nach. Ihr macht dasselbe, finde ich.
Ja, das kann man schon so sagen, ja. Und ich sagte ja gerade, ich weiß nicht so viel darüber, weil eben Stephen Greer, weil ich bin Stephen Greer gegenüber sehr skeptisch. Ich habe den mal selbst erlebt in Barcelona. Das war, ich glaube, 2007, da hatten wir einen Exopolitik-Kongress in Barcelona. Ach, das waren noch Zeiten. Und da war auch Stephen Greer und dann lief der da rum mit Bodyguards. Und während seines Vortrags hieß es dann auf einmal, ja, wir müssen jetzt den Vortrag abbrechen. Auf mich ist ein Mordanschlag hier in Barcelona geplant. Und es war schrecklich, also wirklich schlimm. Und die ganzen Versprechungen, die er da gemacht hat mit freier Energie und was weiß ich.
Ja, die macht dann ganz immer schlimm. Also Versprechungen, also er, aber da muss man auch wieder sagen, er bringt, also zum Beispiel The Lost Century, finde ich eine wirklich gute Doku, da bringt er diese beiden Dinge zusammen, diese exotischen Technologien, mit denen wir offensichtlich auch herumspielen und die Verbindung zu freier Energie. Ich meine, ja, alle versprechen das seit Jahrzehnten, Stephen Greer ist da keine Ausnahme, leider.
Ja, also ich sag mal, wir haben ihnen sehr viel zu verdanken, allein durch das Disclosure Project. Und wie du schon sagst, ne, also das mit der freien Energie, das irgendwas muss ja dran sein. Aber auf der anderen Seite tritt der auf wie der große Zampano und hat scheinbar ein riesengroßes Ego. Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich.
Ja, wer ist der große Zampano? Er hat das ganze 2001 losgetreten. Es tut mir leid. Sorry.
Ja, aber, ja, aber man muss es ja nicht so raushängen lassen. Ja?
Naja, ist ja Ami, ne? Und dann ist er bodygebildet.
Ja, ja. Naja, und dann, na, auf jeden Fall, aber du hast schon recht. Also es scheint irgendwie was Ähnliches zu sein. Genauso wie die Phänomene, die auf der Utah Ranch passieren. Da habe ich ja auch Lichter am Himmel, ich habe Poltergeist-Phänomene, ich habe Materialisation in Form von riesigen Tieren, die da auf einmal auftauchen und. Also irgendwie gibt es da eine Verbindung. Und auch in deinen Sendungen ist ja schon häufig darüber gesprochen worden, hier mit dem Herrn Raab, mir fällt jetzt gerade Wladislav Raab und so weiter. Also es scheint da tatsächlich...
Ja, Wladislav Raab hat da wieder, also der kommt mehr so von der Kiel-Ecke. Mhm. Ist wieder was... Eigentlich,
ja, du meinst dieses Dämonische, oder?
Na, Kiel ist nicht unbedingt dämonisch, aber okay, es ist schon auch in diese Richtung. Ja, ja, gut, dämonisch ist sowieso erstens einmal Definitionssache, Frage der Perspektive, ne? Was für den einen ein Dämon ist, ist für den anderen ein Engel. Also es ist halt alles ein Riesen durcheinander.
Aber zum Beispiel, und das Buch habe ich gerade vor mir, die Mothman Prophecies, das ist ja von John Kiel.
Ja.
Super, super spannend. Und auch da hat praktisch die instrumentelle Transkommunikation stattgefunden, wo die Leute angerufen wurden von irgendwelchen Wesen,
tja, die Telefon,
Dinge erzählt haben. Ja, unglaublich, ja.
Aha, völlig unglaublich. Oder wenn er zu irgendeinem Hotel kommt und dort wissen sie schon alles, dass er kommt. Also
ja, genau.
Der checkt einfach ganz zufällig irgendwo ein. Und die wissen schon, dass er kommt und dass er da ist.
Ja, die sagen ja, wir sind angerufen worden und uns wurde gewarnt, dass sie kommen. Ja. Solche Dinge.
Ingrid Cold.
Genau, Ingrid Cold, ja.
Ja, ja. Aber wie gesagt, also man muss alles auch kritisch hinterfragen können. Natürlich auf Stephen Greer. Und da gibt es auch viele Sachen, die ich auch immer wieder seltsam finde. Aber ich meine nur, es ist...
Es scheint Parallelen zu geben. Und mir fällt gerade noch eine andere Dokumentation ein. Die war mal auf Netflix. Die ist dort leider nicht mehr. Sehr, sehr schade. Und zwar gibt es in Australien einen Mann, der auch UFOs herbeirufen kann. Und zwar bei Tageslicht.
Mhm.
Also wenn der sich darauf konzentriert, dass sich UFOs zeigen sollen, dann erscheinen solche Lichtphänomene. Das sind so Lichtpunkte, die dann so umherschwirren, aber ziemlich weit oben, also nicht so in greifbarer Nähe oder in der Höhe von einem Haus, sondern wirklich noch weiter höher. Und da gibt's einen, ja, ich glaube, ein Journalist ist das gewesen, der wollte sich das anschauen, hat den so ein paar Wochen begleitet und hat das tatsächlich dann auch auf Video aufgenommen. Plus, bei ihm sind dann auch tatsächlich so schwarze Helikopter erschienen. Häufig nachdem diese Lichter dann erschienen sind, kamen dann
Zufall.
Noch
das heißt schwarze Zufall. Helikopter.
Ja, das heißt genau.
Ja, es gab auch in New York einen Vorfall, der irgendwie auch so einer, es gibt so viele interessante Dinge, die passieren, die dann von allen ignoriert werden, ich weiß nicht, irgendwelchen komischen Sachen rennt man dann hinterher, irgendwelchen verkraupelten Aufnahmen des Pentagons, aber wenn dann über New York vorhergesagt wirklich interessante Objekte auftauchen und über eine Stunde oder noch länger da am Himmel verweilen, dann interessiert es keinen.
Das ist, ja, aber die Story kenne ich jetzt tatsächlich nicht.
Ja, ich habe da auch mal, ich habe das immer wieder in Sendungen besprochen, ich habe es ja schon dazu verlinkt, ich habe es jetzt auch nicht, aber es war 2010, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, aber wenn du UFOs New York 2010, ich glaube, dann findest du es.
Okay, wieso habe ich das nicht mitbekommen?
Ja, genau, das frage ich mir auch. Ja, du warst in der Exopolitik-Bewegung. Aber ja, vielleicht ist irgendwo schon rausgekommen, dass das alles wieder ein Hoax ist. Keine Ahnung, aber guter Hoax. Also da sieht man die ganzen Leute, die stehen da, schauen rauf. Ja, und es ist vorhergesagt worden da von jemandem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Zum Beispiel, also es ist ein Riesenthema und diese ganzen Dinge können zusammen. Es hilft nichts. Ja. Also das
sehe ich genauso. Also es scheint irgendwie miteinander verbunden zu sein. Und wie gesagt, wenn ich sage, wir wissen ja nicht, wer sich da meldet, vielleicht sind es ja außerirdische, multidimensionale Wesen.
Innerirdische, unterirdische, what the frack ever, ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Ja.
Aber
es könnte auch alles sein. All of the above.
Verstehst? Alles zusammen. Aber wie gesagt, wenn sich eine Entität uns mit Namen gegenüber zu erkennen gibt, dann nutzen wir das auch, um uns, ja, wie soll ich sagen, um uns das vorstellen, besser vorstellen zu können. Dann wird der Kontakt leichter. Das ist wie, also ich glaube, der Kai nennt das immer Agenten. Das ist wie ein Agens, was sich dann manifestiert, und es ist dann leichter, mit diesem zu kommunizieren, als mit irgendeiner Wesenheit, die raum- und zeitlos ist. Und das scheint die Kontakte dann zu verstärken und auch die Phänomene.
Sie zieht sich ein bisschen mehr in unseren Raum und in unsere Zeit.
Ja, genau. So könnte man
sie wird quasi greifbarer.
Im wahrsten Sinne, ja.
Ja, teilweise wirklich im wahrsten Sinne, ne? Wenn man dann diese Entitäten, die sie dann manifestieren und herummarschieren im Seance-Raum angreifen kann, also das ist sowas von komplett irre.
Ja.
Was soll man dazu noch sagen?
Also es gibt, wie gesagt, wer Interesse hat, Alec Harris, und dann gibt es aber auch noch ein weibliches Medium, die heißt mit Nachnamen Harrison. Und ich bringe die beiden immer durcheinander. Beide waren super starke Medien, ich meine in den 50er Jahre. Und die hatten diese Vollmaterialisation. Und in den Büchern sind halt Sitzungsberichte von damals, und da gibt's dann auch, ich sag mal, Beweise in Anführungsstrichen, eben, wenn da eine Mutter dann ihren verstorbenen Sohn umarmen kann. Ja, und das kann man als Anekdote abtun, aber ich sag mal, die haben das damals so erlebt und aufgeschrieben, und ich sehe da keinen Grund, das jetzt nicht zu glauben. Vor dem Hintergrund, was ich selber auch schon erlebt habe.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, natürlich, also aus deiner Perspektive, ja, werden die unglaublichen Dinge dann halt greifbarer.
Naja, und der Professor Kruse, der ja auch schon zu Gast war, der macht natürlich eine super, super Arbeit, indem er das halt, ich sag jetzt mal, wieder einmal versucht, in die Wissenschaft zu ziehen, weil viele Experimente wurden ja schon vor 100 Jahren gemacht. Sehr, sehr gute Experimente. Und eigentlich wurde damals schon bewiesen, dass es diese ganzen Phänomene gibt. Aber das ist ja auch alles wieder in Vergessenheit geraten. Auch durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Zeit, wo das alles verboten wurde, oder in der Sowjetzeit, da wurde auch der Schamanismus verboten in Russland.
Das wurde klar, ja, war ja Konkurrenzveranstaltung.
Ja, ja. Genau. Und vieles ist in Vergessenheit geraten, aber der Eckhard Kruse, der macht halt super Experimente, und ja, das kann man eigentlich nur unterstützen. Und in deiner Sitzung sagt er es ja auch.
In meiner Sendung, ja. Aber schön, dass du Sitzung sagst. Ja.
In deiner Sendung sagt er ja auch, was spricht dagegen, ja. Also ich meine, wenn man sowas sieht, dann muss doch jeder Wissenschaftler dafür brennen, das zu untersuchen. Und wenn sich herausstellt, dass es gefaked wurde.
Tun sie nicht.
Ja, leider.
Tun sie nicht. Aber ich verstehe es halt, weil es gibt Fakes, und das ist für jemanden, der jetzt aus dem klassischen materialistischen Weltbild, also aus dem wissenschaftlichen Materialismus kommt, ist das so weit weg. Und wenn er sich dann schon mit sowas beschäftigt und dann kommt raus, das ist erst ein Fake, also das, der rührt das nicht mehr mit der Beißzange an. Ja, und,
ja, wahrscheinlich.
Und die Schmach unter den Kollegen ist wahrscheinlich auch sehr groß. Wenn man sich allein nur nicht sofort völlig kritisch gegenüber solchen Dingen äußert. Ich glaube, das reicht schon, dass man bei sehr vielen Kollegen dann unten durch ist. Oder ja, also auf die Art, okay, naja, gut.
Das ist immer noch so. Also vor
100 Jahren. Definitiv noch so, ja.
Also die ganzen Bücher von den Wissenschaftlern damals, zum Beispiel Albert von Schrenck-Notzing, war damals sehr aktiv in dem Bereich, war Frauenarzt, hat aber als, ja, ich sag jetzt mal Hobby, Medien untersucht, hat super Experimente gemacht. Aber in jedem Buch von damals ist das erste Kapitel, geht's erstmal um Rechtfertigung und so weiter. Also die mussten sich immer wieder rechtfertigen, warum sie sich überhaupt damit beschäftigen und so weiter und so weiter. Und das hat sich, glaube ich, bis heute nicht viel geändert. Wobei durch Quantenphysik und Bewusstseinsforschung und so kommen wir, glaube ich, immer mehr an den Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen diese Dinge halt mit berücksichtigen in unserem Weltbild.
Aber der klassische wissenschaftliche Ansatz mit der Forderung nach Reproduzierbarkeit ist offenbar nicht geeignet dafür.
Nee, der ist dann nicht geeignet.
Man muss dann die Methodik, glaube ich, erweitern. Ich glaube, das ist das Problem. Es fordern immer alle, dass sich die Wissenschaft endlich damit auseinandersetzt, aber die Wissenschaft, so wie sie definiert ist und so wie sie funktioniert, und das ist wunderbar, die kann damit einfach nichts anfangen. Nee, und wenn man jetzt die Wissenschaft zwingt, dazu was zu sagen, dann kommen halt doch eher nur oberflächliche Dinge raus. Ja. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit völlig objektivierbaren Vorhersagen, die dann auch immer so eintreffen, damit man dann Computer und solche Dinge bauen kann und Brücken und Flugzeuge und Raumschiffe. Super, ja, das funktioniert. Und es wird nicht funktionieren, wenn es plötzlich, vielleicht kann man das auch wirklich verbinden. Es gibt ja auch immer wieder diese Beschreibungen, wo gesagt wird, dass also diese Technologie, die anderen verwenden, offenbar das Bewusstsein mit einbeziehen in die Technologie. Vielleicht stehen wir da wirklich vor einer Art Quantensprung, vielleicht in diese Richtung. Vielleicht
also ich bin da überzeugt von. Ich glaube, dass unsere Wissenschaft an dem Punkt angelangt ist, an dem sie mit der reinen materialistischen Wissenschaft nicht mehr weiterkommt. Und sie werden sich mit diesen Bewusstseinsthemen und Quantenphysik und so weiter beschäftigen müssen, einfach weil wir an diesem Punkt sind.
Ja, wobei wenn es so Bewusstseinsthemen und Quantenphysik und so, die Quantenphysik ist ja objektivierbar, die funktioniert eh total.
Aber sie erzeugt aber Phänomene, die eben dem widersprechen, was wir so in der Makrowelt, sage ich jetzt mal, erleben, ne? Es gibt ja
Verschränkungen und solche Dinge, ne? Ja.
Ja, Verschränkungsphänomene, die da beschrieben werden.
Ja.
Und vielleicht ist das eine Richtung, in die auch dann diese Phänomene gehen, die wir hier so erleben und die wir einfach so erzeugen können, ohne große wissenschaftliche Kenntnisse.
Ja, aber gut, da sattelt man das Pferd vielleicht verkehrt auf, weil diese Phänomene geht es ja dann zu analysieren und einfach zu versuchen, ein Instrumentarium zu finden, wie man sich dem strukturiert nähern kann, sagen wir mal so. Ja. Leute wie du und so weiter, ihr macht das ja, ne? Ihr seid halt alle Einzelkämpfer, jeder hat sein eigenes Vokabular. Es ist halt schwierig, dann da eine strukturierte Erforschung anzugehen. Das fehlt eigentlich. Aber ich finde auch, man sollte jetzt nicht immer so an die Wissenschaft klammern, ja? Weil die hat ihr Instrumentarium, das funktioniert, aber es funktioniert eben nur für einen ganz bestimmten Zweck und Anwendungsfall.
Ja.
Und den jetzt darüber zu stülpen, zu versuchen, über solche Phänomene, das funktioniert nicht.
Ja, das glaube ich auch. Also, und wir klammern uns ja auch nicht an die Wissenschaft, ne? Also vielen Medien ist es ja wichtig, dass ihre Phänomene wissenschaftlich irgendwie untersucht werden und dass gezeigt wird, es ist kein Fake und so. Das machen wir ja gar nicht. Wir sind ja noch gar nicht öffentlich. Wir machen das ja im Moment noch alles für die Entwicklung. Wenn wir mal öffentlich werden, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich da mein Mindset auch noch, keine Ahnung, aber im Moment ist mir das relativ egal, was die Wissenschaft zu dem sagt, was wir da machen. Weil es
die Wissenschaft sagt, es existiert alles nicht, ne?
Ja, und das ist mir egal.
Und ja, muss da auch egal sein. Das hast du auch recht. Weil du gehst halt nach dem, was du erlebst und erfährst, ja. Und was Kai Kruse macht, ist so also ein Brückenschlag, ne? Oder zumindest ein Versuch. Er versucht es halt zu objektivieren. Er versucht, soweit es halt geht, er versucht quasi das so darzustellen, dass Fakes eigentlich, der Raum für Fakes eigentlich immer kleiner wird. Es ist nie unmöglich, aber er wird immer kleiner. Ja. Aber
es gibt da ein ganz gutes Beispiel für diese Art der Wissenschaft. In den 20er Jahren, ich sprach ja gerade von Albert von Schrenck-Notzing, hat man sehr gut nachgewiesen, wie der Tisch zum Beispiel sich in die Vollerhebung begeben kann. Mhm. Man hat eine Waage unter den Tisch gestellt.
Genau.
Und hat festgestellt, wenn der Tisch nach oben geht, wird die Waage um das Gewicht des Tisches schwerer. Und dann hat man durch verschiedene Experimente festgestellt, dass vom Medium aus eine Ektoplasma-Route auf den Boden geht, dann unter den Tisch geht und dann den Tisch nach oben hebt.
Das heißt, Zeugnis der jenseitigen Welt, da habe ich mal ein Buch gelesen, da werden genau diese Dinge beschrieben. Auch genau. So dünne Fäden und so, die sind dann plötzlich entstehen.
Ja, genau. Und wenn man das jetzt in den Kontext zu dieser Zeit setzt, macht das ja auch durchaus Sinn. Also die haben halt gedacht, okay, es muss ja irgendeine Kraft da sein, die den Tisch nach oben hebt. Und die muss ja irgendwie materiell sein. Und so haben die das mit diesen Experimenten bewiesen. Aber in den 90ern bei der Skoll-Gruppe haben die Spirits gesagt, das Ektoplasma ist eine veraltete Art der Phänomenik. Wir machen jetzt Ektoenergie.
Es ist wirklich so, dass die andere Seite da auch dazulernt und sich entwickelt. So schaut's aus,
scheinbar,
oder?
Scheinbar.
Das ist so irre.
Es ist, und okay. Der Robin Foy, der hat darauf gepocht, dass bei denen kein Ektoplasma auftaucht, sondern dass das diese neuartige Ektoenergie ist. Und die hatten ja auch super Phänomene und also bei denen scheint das gestimmt zu haben. Aber warum ist dann bei Kai alles noch mit Ektoplasma zum Beispiel, der ja jetzt 20 Jahre später lebt und seine Sitzung abhält? Also super spannend, ja. Und das meine ich eben damit. Man wird das nicht beweisen können. Man wird da wahrscheinlich nie auf einen Nenner kommen, wissenschaftlich gesehen.
Na, wenn es jemand glauben will, wird er immer eine Möglichkeit haben. Er wird immer so ein Hintertürl haben. Und ich glaube persönlich, dass das quasi eine Bedingung ist, weil niemand gezwungen werden darf,
ja,
diese Dinge an sich ranzulassen.
Gehe ich hundertprozentig, stimme ich mit dir da überein. Das sehe ich auch so. Das ist ja zum Beispiel auf der Utah Ranch, haben die ja auch versucht, das Phänomen zu filmen. Dann hätten sie es ja auf Video gehabt. Was ist aber passiert? Die Kabel, die zur Kamera gegangen sind, wurden nachts durchgeschnitten.
Und man hat sogar gesehen auf einer anderen Kamera, wie die plötzlich, erste Dinge, die da passiert sind. Ja,
also
aber Utah Ranch ist halt auch sehr zwiespältig. Ich erinnere da an die Aussagen eines Chris Marx, der auch umstritten ist, klar, aber der halt doch einfach 5 Jahre dort verbracht hat. Und man kann es jetzt nicht einfach so wegwischen.
Nee.
Na gut,
Ich habe dieses Interview auch gesehen, das war ja auch bei Robert. Also Robert,
ich habe ihn auch 9 Stunden insgesamt interviewt. Also ich glaube ich, die ausführlichste Darstellung mit Chris Marx. Und aber Robert hat ihn auch interviewt, ja. Aber also die Dinge, die er da erzählt, unglaublich. Und wenn man es dann, Robert Guffey ist ja lustig, wir über Chris Marx dann zu Robert Guffey kommen, der Unsichtbarkeitsforschung auch beschrieben hat in seinem Buch Camellio, der einen Freimaurer, also er ist selbst auch Freimaurer, einen Hochgrad-Freimaurer, 33. Grad, der Sharon Guard heißt er, glaube ich, inzwischen verstorben, der solche Patente gehabt hat, mit denen man Dinge unsichtbar machen kann, Menschen unsichtbar machen kann. Da gab es dann Electronic Harassment, das hat total irgendwie an das erinnert, was auch Chris Marx erzählt, weshalb es da diese Brücke auch gab. Also wow, tiefes Loch.
Ja, ja.
Und dann kann man natürlich sagen, okay, gewisse Phänomene kannst du fälschen. Wenn es wirklich Unsichtbarkeitstechnologie gibt, ich meine, dann kannst du alles machen, dann kannst du Dinge durch die Luft schweben lassen bis zum Abwinken.
Ja.
Also keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, zum Ende der Sendung kommend, falls du noch wichtige Dinge loswerden willst, bitte sehr gern.
Carsten, wir haben schon sehr ausführlich gesprochen.
Ja, aber die Frage ist natürlich, die kam halt auch schon öfter und man muss sie sich stellen. Vielleicht waren die Antworten, die ihr in euren UAP-Fragen gestellt habt und Disclosure-Fragen, vielleicht waren die irgendwie da wegweisend, aber wozu treibt die geistige Welt diesen Aufwand?
Ich gebe dir die Antwort, die ich schon mehrmals heute gegeben habe. Ich weiß es nicht.
Ach Gott.
Also, nee, pass auf, es ist so. Erstens weiß ich nicht, ob das wirklich ein Aufwand ist, den die geistige Welt da treiben muss. Also ja. Ich glaube eher, der Aufwand, den wir da betreiben, der ist größer als das, Spirits da machen. Wie ich das sehe, ist es, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich sehe das so, dass diese Kontakte bei den Menschen angelegt sind, dass das eigentlich die wahre Natur ist, die wir hier haben. Ich sagte ja, ich habe schon an Zeremonien mit Lakota-Indianern teilgenommen, wo die Phänomene genauso gewesen sind wie das, was wir im Seance-Raum erlebt haben.
Ja.
Und wo dann auch Heilung geschehen ist und so weiter. Und wir haben das aber vergessen. Und ich glaube, die Spirits, denen ist es wichtig, dass wir da wieder hinkommen. in dieses Mindset, nämlich dass wir eben dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, dass wir weiterleben, dass wir inkarniert werden können, dass wir in Kontakt sind im Ständigen mit den Spirits. Wir haben die halt hier vergessen. Man muss ja auch sehen, ich sagte ja gerade, in der Nazi-Zeit und in der Sowjetunion, da wurde das ja alles verboten. Das war die eine Seite, aber es ist ja auch von der Kirche eigentlich nicht erlaubt, sowas zu machen. Also wenn Nein. ich römisch-katholisch bin, ist das eigentlich nicht erlaubt.
Scheiterhaufen, hallo.
Ja, also und warum?
Zuerst
ja,
Folter.
Ja, weil das eben dem Glauben widerspricht, ja. Und ich sehe den Spiritismus
Nein, weil es dem Monopol, weil es das Monopol, Entschuldigung, weil es das Monopol gefährdet.
Ja, ja, natürlich.
Du darfst ich nicht selbst in Kontakt mit der geistigen Welt treten, du musst das immer nur in genau. geregelten Bahnen tun, gefälligst.
Ich brauche keinen Priester mehr, ich muss keinen Ablass.
Ja, hallo, hallo.
Und so weiter,
ja. So weit kommt's noch.
Und deswegen sehe ich den Spiritismus eigentlich so zwischen Wissenschaft und Religion.
Ja, ist er. Ist er, finde ich, ja.
Ja.
Also falls noch jemand eine Frage via Skype stellen möchte, dann jetzt anrufen. Geschmacksmuster stellt dann auch eine recht interessante Frage. Können auch zwei diesseitige Gruppen über die Methode des Gastes miteinander in Kontakt treten?
Weiß ich nicht. Also davon habe ich noch nichts gehört. Was ich allerdings weiß, ist, dass sich Lebende schon materialisiert haben.
Wirklich?
Ja, das nennt sich ja, glaube ich, die Bilokation oder so, ne, wo einer an zwei verschiedenen Orten gesehen worden ist. Ich glaube, das ist so, das geht vielleicht in diese Richtung. Aber jetzt gezielt, dass ich bei Zirkel durch eine Seance unterhalten haben, wüsste ich jetzt nicht, ne. Aber interessante Frage auch.
Ja.
Warum sollte das nicht möglich sein, ne?
Ja. Rimsky schreibt da, beim nächsten Mal erklärst du den Spirits, dass der Mensch heute unwiderlegbare Beweise braucht. Ein paar Steinchen, Geisterhände und schwebende Tische reichen einfach nicht mehr.
Ja, ja, also ich dachte ja vorhin schon, ne, die Experimente von vor 100 Jahren, die waren eigentlich schon so ausgefeilt und so aussagekräftig, dass das eigentlich bewiesen war, dass diese Kontakte stattfinden.
Ja, wir drehen uns da im Kreis.
Aber, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich sehe es ja auch so, man braucht, glaube ich, diese Hintertür. Und deswegen wird es diesen letztendlichen Beweis wahrscheinlich nie geben.
Zumindest nicht in absehbarer Zeit, ne? Glaube ich auch nicht. Du gibst auch auf deiner Seite transinformationen.de gibt es auch einen Leitfaden zur Gründung eines Zirkels. Wir haben das, glaube ich, eher schon mal in einer letzten Sendung besprochen. Also, und wenn jetzt jemand Interesse hat, kann er sich eben bei dir melden. Schick mir bitte die E-Mail-Adresse, die ich da noch, damit ich die bei deinem Gasteintrag dazustellen kann.
Ja.
Dann werde ich das noch aktualisieren, damit ich die Leute möglichst einfach erreichen können, falls sie jetzt nicht eher auf Instagram oder irgendwo unterwegs sind. Und ja, sehr spannende Arbeit, die ihr da macht. Mir gefällt es vor allem sehr gut, das, was du machst, weil das wirklich so Grassroot ist, ja, also ihr macht das für euch, vielleicht einmal auch für andere, aber jetzt ohne den kommerziellen Hintergrund. Ich weiß, man muss von uns leben, ist alles klar, aber in der Sache, er stört irgendwie, ich kann mir nicht helfen. es tut mir leid, er stört einfach. Bei allem Verständnis natürlich.
Ja.
Genau deshalb gefällt mir das so gut, was ihr macht, weil es für mich auch sehr glaubwürdig ist.
Ja, und weißt du, ich versuche auch immer, also wie soll ich sagen, wir versuchen uns immer wieder selber auch zu hinterfragen und immer wieder stellen wir uns auch die Fragen, die auch jetzt hier gestellt worden sind und wir versuchen immer offen zu bleiben für alle Möglichkeiten. Und das, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Mindset, was auch sehr wichtig ist. Wobei, wie gesagt, wir sind schon davon überzeugt, dass wir da mit diesen Entitäten in Kontakt sind, etc., etc. Aber trotzdem versuchen wir alles immer wieder zu überdenken, zu hinterfragen und so weiter. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und nochmal, ne, was ich jetzt alles erzählt habe, sind unsere persönlichen Erfahrungen. Das ist das, was wir erlebt haben. Ich versuche niemanden zu überzeugen, auch mit den Botschaften nicht. Ich stelle die alle zur Verfügung, einfach als Denkanstoß und Inspiration vielleicht. Auch dieser Leitfaden zur Gründung eines Zirkels, das war damals der Gedanke, weil immer wieder Fragen kamen, wie macht ihr das und so, da habe ich das halt zusammengeschrieben und veröffentlicht, damit sich die Leute das durchlesen können und wenn sie Lust haben, das zu machen. Aber ich würde nie sagen, ihr müsst das unbedingt machen, sonst verpasst ihr was oder so. Das muss jeder für sich selber entscheiden und wer den Ruf spürt, der soll es halt machen. Und wer nicht, der soll die Finger von lassen.
Ja. Und jetzt nochmal zu diesem kommerziellen Aspekt. Also klar, also die Sachen kosten Geld und so weiter und wenn man da seine Zeit reinsteckt, man hat, ja, man muss, jeder muss halt von etwas leben, aber wenn dann bei so einer Seance steht, ja, kostet so und so viel und es kann auch nichts passieren, sorry, ja, und ja, man unterschreibt quasi, ja, und wenn nichts passiert, habe ich halt Pech gehabt, dann finde ich es wieder ehrlich.
Ja, also, weißt du, der jetzt als Beispiel Kai, der lebt ja davon, der macht ja nichts anderes, der macht nur das. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwo von muss man ja leben. Und ich finde es einfach schade. Ich habe ein Interview gehört, ich glaube, das war auch hier in deiner Sendung mit Professor von Lukadu oder ich glaube auch mit Illobrand von Ludwiger, die dann so in so einem Nebensatz gesagt haben, ja, ja, der will ja Geld, da gehe ich nicht hin. Das gucke ich mir nicht an. Das finde ich dann halt auch wieder schade, weil angucken kann man sich ja trotzdem mal.
Ne? Ja, klar.
Finde ich einfach schade, also mit dieser Einstellung, weil vielleicht verpasst man dann doch was an dieser Stelle.
Ja gut, oder vielleicht hat man im Fall von Illobrand von Ludwiger, kennt man das eh schon und verpasst in dem Sinn jetzt nichts mehr.
So. Ja, der hat ja viel mit Apporten zu tun.
Und so weiter, ja, also der hat in der Richtung, glaube ich, viel erlebt.
Ja.
Ja, und inzwischen vielleicht könnt ihr ihn ja mal einladen.
Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht dran gedacht, aber wen wir eingeladen haben, ist Professor Senkowski tatsächlich. Den haben wir, den rufen wir immer an, mit dem war ich auch ein bisschen freundschaftlich verbunden. Ich habe den ja mehrmals zu Hause besucht und persönlich getroffen und so weiter. Und er hat ja auch immer gesagt, wenn er mal gestorben ist, wird er sich dann versuchen zu melden und so. Oh, wow. Und tatsächlich auch bei ihm, wenn wir ihn ansprechen, flippt der Tisch aus, ne, und macht die dollsten Bewegungen. Aber ob er es wirklich ist, wissen wir nicht. Also, wir haben noch keinen eindeutigen Beweis.
Und den wird es ja nicht kriegen wahrscheinlich, keine Ahnung.
Nee,
aber
wahrscheinlich nicht.
Ja, es bleibt spannend, wirklich, wirklich faszinierend, was ihr da macht, was ihr da versucht. Eure Ausdauer auch dabei finde ich beeindruckend und euren Zugang toll. Also
ja, danke.
Gefällt mir sehr und ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft wieder, also ich glaube, das entwickelt sich weiter bei euch und würde mich sehr freuen, wenn wir da immer wieder mal auch ein Update machen könnten und du so ein bisschen was erzählst.
Ja, sehr gerne. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich merke halt eine Entwicklung seit letztem Herbst, merke ich das, dass ein weiterer Knoten geplatzt ist und es wird da weitergehen, das merke ich schon.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Ja, dann weiterhin alles Gute für eure Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend und noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank, Tarek, für dein Interesse und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse und auch die tollen Fragen heute. Vielen Dank.
Ja, danke für die interessanten Antworten. Okay.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Mega Sendung heute, schreibt Judy. Ja, und beim nächsten Mal, glaube ich, werden wir den Level halten. Dr. Marcel Polte über das Alien-Projekt. Ein verstörendes Buch, bin gerade so auf den letzten Seiten. Und ein sicher ausgesprochen spannendes Live-Gespräch, glaube ich, über den Kontakt einer Frau und ihrer beiden Kindern mit unbekannten Intelligenzen, Remote-Viewings dazu. Und vor allem auch jeder Menge zum Teil, muss man sagen, fast schon grotesker Episoden, ja, die, glaube ich, aber eben ungeschminkt wiedergegeben werden in diesem Buch und verstörend sind. Ja, Marcel Polte ist ja schon einigen bekannt, Autor von Grace und wie heißt jetzt das andere Buch noch? Ja, genau, Dunkle Neue Weltordnung. Unglaubliches Buch, gibt's auch eine Sendung drüber, aber ja, bin sehr gespannt auf diese Sendung. Zu hören ist das Ganze am 28. Juni 2024. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 28. Juni. Macht es gut.
coming closer. Sitting in a river, this was all to go for. It's growing older now, eating through the gravy. Till the night is over now, gently broken. How to minister the war.